Unibet. Episode 90. Patrick Obrist, Stürmer, EHC Kloten.
Diesmal war es auch wirklich so eine Herzensangelegenheit, dass man dachte, hey, na, jetzt mache ich nicht das Gleiche, jetzt hätte ich wirklich da bleiben und das, was ich zerstört habe oder wo ich Teil war davor, wo das zerstört hat, möchte ich wieder gemeinsam aufbauen und den Club dorthin führen, wo er hingehört.
Und Christian Weber, Trainer, EHC Basel.
Also wenn man die Landkarte anschaut und wenn man die grossen Städte sieht, die alle in der National League spielen, es gibt ja nur Ambrì und Langnau, das sind die kleinen Vereine, und sonst spielen eigentlich alle in grossen Städten, gehört der EHC Basel in die National League. Das hat ja nichts zu tun, ob ich jetzt hier in Basel Trainer bin oder nicht. Einfach, eigentlich wäre das der Standard, wäre perfekt.
Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
Unibet Hockey O'Clock. Wer Unibet Hockey O'Clock kennt, weiß, dass der Blick ins benachbarte Schweizer Ausland ein Fixpunkt ist in einer Podcast-Staffel. Und erstmals in dieser Staffel gibt's endlich wieder Gäste aus der Schweiz. Und es freut mich außerordentlich, dass es ein Spieler ist, den in Österreich, obwohl er hier aufgewachsen und zum Teil auch ausgebildet worden ist, nicht allzu viele auf der Rechnung haben, sich jetzt ausführlich Zeit nimmt. Nicht nur, um diesen Spieler auch etwas genauer vorzustellen, sondern vor allem über das Leben in Liga 2 und neuerdings auch in Liga 1 in der National League zu plaudern. Das ist natürlich niemand geringerer als der EHC Kloten-Stürmer Patrick Obrist. Und Patrick, freue mich sehr, dass du jetzt ein klein wenig Zeit nimmst, um über genau diese Dinge zu sprechen.
Danke vielmals.
Patrick, wir haben uns schon darauf geeinigt, ich versuch, das Gespräch im Hochdeutschen durchzuführen, obwohl wir als Vorarlberger ja jetzt nicht ganz so weit voneinander aufgewachsen sind. Dir steht das aber natürlich frei und du darfst auch mit dem wunderbaren Vorarlberger Dialekt und der leichten Schweizer Färbung versuchen, den einen oder anderen Podcast-Hörer hier akustisch zu beglücken. Wir zeichnen dieses Gespräch an einem der doch rar gesäten freien Tage während der Saison auf und jetzt wissen, dass du 10.000 bessere Dinge machen könntest, als mit mir tatsächlich auch im Podcast ein Gespräch zu führen. Wie sieht denn so ein durchschnittlicher freier Eishockeytag im Leben des Patrick Obrist aus?
Früher war es einmal mit Ausschlafen. Heute geht es leider nicht mehr. Bin noch Papa geworden vor knapp einem halben Jahr. Darum bin ich eigentlich schon recht früh wach. Werde meine Tochter nehmen. Sie muss frisch gemacht werden, gewickelt und dann geht sie eigentlich ab an den Frühstückstisch. Dann wird einmal gefrühstückt und ein bisschen geplant, was man so durch den Tag macht. Und natürlich probieren wir so gut wie es geht, da immer ein die frische Luft mit ihr, was auch gleichzeitig für mich ein guter Ausgleich ist, um den Kopf ein bisschen lüften. Und dann steht dann irgendwann das erste Schlöffel an vom Kind und ich werde dann mich anderswittig beschäftigen. Mehr oder weniger bei mir daheim. Das ist einfach so meine vier Wände, meine Wohlfühloase, wo ich am besten relaxen kann. Und so läuft es dann eigentlich so durch den Tag ab. Je nachdem, wie das Wetter ist, kann man dann noch draußen noch Sachen unternehmen, bis dann eigentlich der Tag schon wieder vorbei ist und dann geht es dann ab ins Bett.
Es ist ganz spannend, dass die Eishockey-Österreicher oder zumindest die Austro-Exporte in der Schweizer National League und der Swiss League da offenbar einen kleinen Babyboom auch ausgelöst haben. Dominik Zwerger war vergangenes Frühjahr an dieser Stelle zu Gast und hat auch so ein klein wenig über das Jungvater-Dasein gesprochen. Ich glaube, ein halbes Jahr später darf man auch noch zum Jungvater-Dasein gratulieren. Hab Dominik Zwerger auch die Frage gestellt und würde mich natürlich auch bei dir interessieren, was sind so die drastischsten Veränderungen mit einem kleinen Kind als Eishockey-Profi? Ausschlafen oder weniger oft ausschlafen können, hast du schon erwähnt.
Ja, sicher, unter anderem ist sicher der Schlaf, auch während der Nacht. Man steht dann doch mal öfters auf, als es davor war. Aber es beeinflusst eigentlich so der ganze Alltag. Schlussendlich hat man immer so die Freiheiten, man richtet eigentlich recht viel nach dem Kind und verliert dann sicher auch ein bisschen an Flexibilität, was das anbelangt. Aber es ist auch umgekehrt was mega Schönes. Wie vorher gesagt, das ist auch etwas, wo ein bisschen ablenkt vom Alltag und ja, einfach spannend zum Verfolgen ist, wie so ein kleines Lebewesen eigentlich aufwächst. Ja.
Und darf dir jetzt schon, und da selber auch ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, du wirst noch sehr, sehr viele tolle Momente mit Tochter und Family bevorstehend haben. Es ist wirklich was sehr, sehr Tolles, genau so kleines Leben dann auch am Heranwachsen sehen. Auch in Österreich hat man dich heranwachsen sehen, was das Eishockeyspiel anbelangt. Du bist immer wieder zwischen deiner Grenzgemeinde Alltag und der Schweiz hin und her gependelt, um dort auch ausgebildet zu werden, und hast du dann bis zum gewissen Grad auch den Feinschliff bei den Red Bull Hockey Juniors geholt und damals auch bei Red Bull Salzburg in der Saison 2012-2013. Das war die vorletzte Saison, in der man dich auf hiesigem Eis auch sehen durfte, bevor es dich in die Schweiz verschlagen hat. Natürlich hattest du aufgrund deiner Ausbildung auch die Schweizer Lizenz und damit einen kleinen Vorteil, und die Gänsefüßchen kann man hier jetzt nicht sehen, aber ist natürlich sicher nicht schlecht, auch diese Nachwuchslizenz gleich zu lösen. Was waren letztlich für dich die Beweggründe, auch zu sagen, die Eishockey-Zukunft liegt kurz-, mittel- und vielleicht sogar auch langfristig in der Schweiz?
Also für mich war eigentlich schon als junger Bub, als Nachwuchsspieler immer klar, ich möchte eigentlich eines Tages irgendwann mal in der National League spielen. Das war eigentlich immer das große Ziel. Hab dann eine kurze Zwischenstation, wie du richtig gesagt hast, auf Salzburg gemacht, weil zu der Situation habe ich das Gefühl gehabt, ist das die beste Position, mich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu machen. Und wo ich dann in Salzburg war, habe ich langsam gemerkt, okay, ich glaube, ich fühle mich jetzt ready, um den Schritt in Richtung National League machen. Hab dann glücklicherweise auch recht schnell ins Angebot gekriegt, dazu mal von der Rapperswil-Jona Lakers. Und das war so die einmalige Chance, wo ich mir gedacht habe, die möchte ich jetzt griff von der Back und möchte einen Schritt wieder zurück in die Schweiz wagen, ja.
Und da war schon relativ viel drin, und ich möchte mit dir auch im Verlauf des Gesprächs ein klein wenig über die Unterschiede zweier sehr unterschiedlicher Eishockey-Nationen auch sprechen, auch vielleicht mit dem einen oder anderen Vorurteil aufräumen oder es vielleicht sogar auch bestätigen. Aber nachdem du auch schon so lange jetzt in Anführungszeichen weg bist, wobei 7 Jahre, je nachdem wie man es betrachtet, kurz oder auch lang sein können, und eigentlich sind es 8 Jahre, weil die 7. Saison bist du aktuell im Dress des ERC Kloten auch unterwegs. Was mir auch ein Bedürfnis, dich ein klein wenig hierher zu holen, weil gerade wenn man von der National League hört und liest, gerade wenn man von den Schweiz-Exporten hört und liest, dann sind's, und das jetzt wertungsfrei, sehr, sehr häufig die Zwergers, die Hofers, die auf sich aufmerksam machen, aber Gott sei Dank gibt's auch hier in Vorarlberg mit gerade den Vorarlberger Nachrichten, gerade mit der neuen Vorarlberger Tageszeitung exzellente Berichterstattung, was vielleicht auch die Spielernamen etwas weiter unten anbelangt. Da liest man immer von Patrick Obrist, da haben wir gedacht, okay, ich weiß ehrlicherweise verhältnismäßig wenig über jemanden, der schon sehr lange, sehr erfolgreich auch Eishockey spielt. Und weil ich zugegebenermaßen kein Patrick Obrist-Experte war oder bin, habe ich mir gedacht, ich hole mir doch mal schnell Hilfe, und habe das bei meinem sehr, sehr guten Kollegen und Bekannten Andreas Hagmann getan. Der ist im Brotberuf Kommentator für MySports. Das ist der Schweizer Eishockey-Sender, muss man letztlich sagen, mit den National League-Rechten und auch Rechten an der Swiss League. Und gerade Andreas Hagmann hat die letzten Jahre immer sehr viel Swiss League kommentiert, die immer sehr häufig auch auf die Kufen geblickt. Und diesen Andreas Hagmann, und das war jetzt sehr lange, das weiß ich auch, habe ich gebeten, den Spielertypen Patrick Obrist doch mal zu beschreiben. Wird das sehr kurz oder sehr gerne sehr kurz mit dir reinhören und dann mit dir darüber plaudern.
Patrick Obrist ist für mich so irgendwie ein Prototyp des Teamplayers. Teamplayer klingt ja immer ganz gut, aber ihm trifft das definitiv zu. Natürlich hat einerseits als gelernter Center den Vorteil, dass er eben auch eine ziemlich hohe Spielintelligenz mitbringt und auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann, nicht nur im Zentrum. Andererseits mit seiner Physis, das ist durchaus natürlich auch ein Vorteil. Und ich glaube, für einen Trainer ist er so der ideale Spieler, weil er auch überall eingesetzt werden kann und ohne zu murren eigentlich jede Rolle übernimmt. Das kann mal eine kleine Rolle sein, wie er sicherlich auch in der National League schon war und vielleicht jetzt auch wieder eher ist. Und da mal eine größere Rolle, wie er es auch in der Swiss League zwischendurch war. Also von daher ist er ideal. Du weißt immer, du wirst immer einen Platz finden, du wirst ihn immer brauchen können, sei es eben in der Offensive, mehr defensiv, sei es mehr physisch oder was auch immer. Und dann sicherlich auch menschlich. Eben, ich kenne das nicht alles im Detail. Ich kenne ihn vor allem aus Interviewsituationen und wie er sich auf dem Feld bewegt. Aber eben gerade auch bei Interviews ein immer angenehmer Interviewpartner. Obwohl, muss sagen, da sind ja beinahe eigentlich alle Österreicher. Aber eben diese Kombination, glaube ich, haben ihm geholfen. Ich denke auch, dass er hier keine großen Ansprüche meistens stellt und die Aufgaben eben ohne Murren erfüllt. Und deswegen konnte er sich bisher auch immer in der Schweiz und natürlich bei Kloten halten.
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich von jemandem sowas über meine Wenigkeit hören würde, würde ihm danach wahrscheinlich an der Bar das eine oder andere Getränk spendieren. Jetzt ist Hagmann ein veritabler Kenner des Schweizer Eishockeys und hat nur Gutes über dich zu berichten. Und zwei Dinge sind für mich auch rausgestanden. Absoluter Teamplayer und für jeden Trainer ein Idealtyp. Du darfst jetzt prinzipiell bestätigen oder richtigstellen oder ein klein wenig rot anlaufen. Es ist dir überlassen. Aber was hältst du von dem, was du gerade gehört hast?
Ja, also ein bisschen rot anlaufen darf auf jeden Fall, ja. Nein, es stimmt voll überein. Also ich denke gerade mit dem Punkt wie der Teamplayer, für mich ist das Team immer eine oberste Priorität. Ich denke, nur so kann man schlussendlich am Ende vom Tag als Team auch Erfolg haben, dass man auch lernt, sein eigenes Ego hin und wieder zurückstecken. Was nicht immer positiv ist, aber ich denke, im Mannschaftssport sehr wohl. Auf der anderen Seite, es ist so, ich habe früher noch eigentlich viel auf der Center-Position gespielt, bin daher sehr flexibel einsetzbar, egal ob es ums Boxplay geht, um 5 gegen 5 oder in sonstigen Spezialsituationen. Lebe viel von meinem Speed und von meiner Physis, um mich offensiv, aber auch defensiv die Battles zum Gewinnen. Und daher würde ich sagen, ja, trifft die Aussage wirklich zu, dass ich eigentlich fast ein Allrounder eigentlich bin fürs Eishockey. Und es stimmt aber, dass ich rein vom Charakter her, ich bin sehr ein pflegeleichter Mensch, ein komplizierter. Ich habe nicht die allzu hohen Ansprüche, wo ich wiederum, ich glaube, öfters mehr aus mir rauskommen müsste und vielleicht die mal stellen. Aber ja, so bin ich charakterlich und darum muss ich sagen, stimmt die Aussage eigentlich ja, zu 100% überein, was er vor sich gehabt hat.
Und damit Andreas Hagmann einmal mehr als ultimativer Eishockey-Experte bestätigt. Eine Sache, die er noch gesagt hat, auf die er eingehen möchte, ist, dass du jede Aufgabe oder die Aufgaben ohne Murren erfüllst. Gab es so Momente in deiner Karriere, wo du dachtest, boah, na, schon wieder, oder da habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf? Also gibt es auch den mürrischen Patrick Obrist? Und wenn ja, wie viel braucht es, um den wirklich hervorzukehren?
Ja, da gibt es definitiv. Also es wirkt dann nach außen immer so, ja, der akzeptiert alles und ist alles immer super. Wie schon gesagt, der Pflegeleichter, da muss man nicht lange diskutieren oder so. Aber es gibt auch Momente, wo dann das Fass überläuft und wo auch ich dann sagen muss, so, hey, es geht nicht, das passt mir nicht so, das ist nicht die Art und Weise, wie ich spielen will. Und dann suche ich natürlich auch Konfrontation mit den Leuten, wo das entscheiden. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich nicht einfach wie eine Schachfigur von Feld zu Feld schieben lässt, sondern hin und wieder auch mal ein bisschen Widerstand zeigt und auch irgendwie so ein bisschen den Charakter vom Spieler spürt.
Es ist auch spannend, weil unsere guten Freunde von Elite Prospects natürlich in jederlei Hinsicht auch Daten führen und vor allem sind es bei mir dann immer wieder die Buchstaben, auf die ich hin und wieder blicke und dieses auch nicht hin und her schieben zu lassen oder vielleicht auch mal aufzustehen, indiziert ja dann auch immer oder koinzidiert hin und wieder auch mit einem Buchstaben auf der Brust. Bei dir war das laut Elite Prospects zweimal auch der Fall, dass du ein A auf der Brust tragen durftest, also dementsprechend auch Spieler im erweiterten Verantwortungskreis der Mannschaft warst. Gab es so einen Punkt, wo du dir auch gedacht hast, da ist jetzt in mir auf und abseits des Eises etwas reifer geworden, das so eine Auszeichnung auch rechtfertigt?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin doch als junger Spieler schon in der Schweiz, habe dann in der ersten Saison leider schon mit der Rapperswil-Jona Lakers dazu mal absteigen müssen. Bin dann auf Kloten, wo die Mannschaft sehr gut bestückt war. Es war auch nicht dort einfach, sich zum Durchsetzen. Aber am Ende des Tages habe ich es doch irgendwie geschafft und das bringt natürlich viel Erfahrung mit sich, zum Wissen, hey, in welcher Situation muss ich wie reagieren. Ich habe viele Vorbilder gehabt, wo ich viel abschauen habe können, wie machen die das? Und ja, das war eigentlich so schlussendlich für mich auch schön, dann schlussendlich das auf der Brust zu tragen, weil es bedeutet auch, dass du eine gewisse Verantwortung übernehmen darfst und dass du auch gleichzeitig wie Art Vorbild für die restliche Mannschaft bist.
Und ich möchte die letzten beiden Antworten, aber auch die letzten beiden Fragen, die du stellen durfte, ein klein wenig zusammennehmen und auch zurückgehen zum Gespräch, das ich letzte Woche mit Derek Ryan von den Edmonton Oilers führen durfte, seines Zeichens ein Spieler, der den Umweg über die österreichische Liga, über die schwedische Liga dann zurück in die NHL genommen hat und mit Ende 20 dann auch letztlich sein NHL-Debüt gefeiert hat, der auf meine Frage geantwortet hat, was denn das Wichtigste ist, hat er Adaptability gemeint, also die Fähigkeit, sich auch anzupassen. Jetzt hat Andreas Hagmann ausgeführt, du bist jemand, der alles kann. Du hast gesagt, es macht dir nichts aus, in verschiedensten Spielsituationen auch und auf verschiedensten Positionen eingesetzt zu werden. Und dann noch diese Fähigkeit des Lernens und des sich auch Durchbeißens. Ist das, wenn man es runterbricht, ein Rezept für Nachwuchscracks, die wie du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, blaue oder so glasige Augen kriegen, wenn sie an ein Profi-Dasein in der Schweiz denken?
Ja, ein bisschen schwierig zu sagen, ob das immer so auf die Allgemeinheit gerichtet werden kann. Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, es ist für mich erfolgreich gewesen. Das Rezept hat bei mir funktioniert, dass ich den Weg gegangen bin. Ich denke, es hat viel positive Sachen, was es mit sich bringt. Umgekehrt hat es auch viel Bereich, wo gerade so vielleicht ein bisschen zurückhaltend oder so sich im ersten Moment nicht so aufmerksam macht, was ja eigentlich auch nicht immer gut ist. Darum denke ich, man kann sicher noch darauf vielen, aber es ist ein guter Weg, auf jeden Fall.
Du hast dich in der Schweiz mehr als nur festgebissen. Wie gesagt, siebtes Jahr in Kloten, achtes Jahr in Serie in der ersten oder zweiten Schweizer Liga. Und weil du auch angesprochen hast, du durftest gerade am Anfang in Rapperswil mit dem Abstieg, am Anfang in Kloten mit der hochkarätig besetzten Mannschaft so viel lernen. Was sind so Dinge, die dir in deinem Lernprozess, und es ist schon klar, der ist nie beendet und wird auch immer weitergehen, aber in diesem frühen Lernprozess in der Schweiz geholfen haben, um eben auch diese lange Karriere zu haben?
Ich glaube, es waren wirklich zum einen, dass ich sehr schön in der Schweiz war und dann schon mit der ersten Saison mit dem Abstieg konfrontiert war natürlich ein riesiger Rückschlag für mich. Aber es hat mir immer wieder gezeigt, dass es schlussendlich weitergeht. Ich habe gelernt, auch nach solchen Rückschlägen wieder aufzustehen und wieder von neuem zu beginnen. Und leider ist das Gleiche mit Kloten nach 3 Jahren wieder passiert. Und es hat mich wieder nach unten gedrückt. Und ich habe mir da zum Beispiel gedacht, das ist mir schon mal passiert. Ich habe den Weg schon mal rausgeschafft und ich will es auch diesmal wieder schaffen. Und ich denke, die Schwankungen gehören dazu zum Sport, die Up and Downs. Und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, dass man die ganzen Emotionen, dass man auch das ein bisschen handeln kann und damit richtig umgeht und nicht nach dem ersten Rückschlag sofort alles hinschmeißt und sich selber aufgibt. Ja.
Du bist in Diensten des ERC Kloten, der ehemaligen Flyers. Das ist dann irgendwann auch aus dem Namen entfernt worden. Und das ist ein Verein, gerade im letzten Jahrzehnt, in den letzten 5, 6 Jahren mit einer sehr bewegten Geschichte. Gerade weil man nicht davon ausgehen kann, dass viele Österreicherinnen und Österreicher und generell auch Außerschweizer Beobachterinnen und Beobachter alles mitbekommen haben, was sich dort zugetragen hat, habe ich Andreas Hagmann dann auch noch gebeten, ein klein wenig zusammenzufassen, was sich da gerade in den letzten Jahren in der Flughafenstadt getan hat. Möchte mit dir ganz kurz reinhören und dann noch schnell darüber diskutieren.
Der HC Kloten, eigentlich wurde in der Schweiz hauptsächlich mit Erfolg gleichgesetzt. So in den 90er Jahren wurden sie 4-mal Schweizer Meister und selbst noch 2014 standen sie zum letzten Mal in einem Playoff-Finale. Gleichzeitig gab es seit der Jahrtausenden immer wieder finanzielle Probleme und die waren am Ende eigentlich auch ausschlaggebend dafür, dass es dann 2018 eine Liga tiefer ging. Der damalige Präsident versuchte da rigoros zu sanieren. Man darf auch nicht vergessen, Kloten, das ist beim Flughafen in Zürich. Sie haben da jahrelang auch mitunter von der Swiss und deren Firmen, Zulieferfirmen natürlich profitiert finanziell, aber grundsätzlich ist es halt ein kleiner Verein, rein eben vom Ort her, von der Wirtschaft her. Und da versuchte man diesen Verein dann zu sanieren, auch eben, weil entsprechend die Geldgeber im Vergleich zu den vorigen Jahren fehlten. Der Führungsstil war vielleicht teilweise etwas rudimentär und auch sonst gab es eben viel Unruhe. Und trotz Top-Spielen, die noch heute top sind in der Schweiz, wie Vincent Praplan oder Dennis Hollenstein, gelang es nicht, die Liga zu halten und man musste eine Liga tiefer, was ein ziemlicher Nackenschlag war. Man meinte dann, ja, man könne vielleicht ein Jahr später direkt wieder rauf, aber auch da fehlt ein wenig die Strategie. Das erste Jahr war eigentlich ziemlich ein Horror, gleich im Viertelfinale raus, eine Liga tiefer in der Swiss League. Und danach steigerte man sich stetig, dann kam allerdings Corona. In dieser Saison konnte man nicht wirklich beweisen, was man kann. Ein Jahr später, dann scheiterte man im Finale. Das war die größte Niederlage überhaupt für Claude. Und dann erst eben jetzt in diesem Frühling stieg man wieder auf in die höchste Liga und will sich ja wieder etablieren. Allerdings ein anderes Kloten. Es ist eben nicht mehr das ganz Erfolgreiche, das um Meisterehren jetzt kämpfen wird vorerst. Zuerst muss man sich da langsam wieder herantasten.
Da war sehr viel drinnen, was den EHC Kloten auch betrifft. Und vor allem hast du all diese Jahre tatsächlich am Eishockey-Standort Kloten, dem so großen Eishockey-Standort, miterlebt. Zur Erinnerung, Andreas Hagmann hat es auch angesprochen, das war eine dynastische Eishockey-Mannschaft. Mitte der 90er ist man viermal in Serie Meister geworden. In der NHL muss man in die 80er zurückgehen mit den New York Islanders, um eine ähnlich dominante und erfolgreiche Mannschaft dann auch zu finden. Und kann mich auch noch gut erinnern an, glaube ich, die Meisterserie 14-15, die in der Schweiz dann liebevoll die Velo-Serie getauft worden ist, ist zwischen Kloten und dem ZSC, weil man mit dem Fahrrad von der einen Halle zur anderen fahren konnte. Also da ist schon sehr viel Eishockey-Geschichte und Tradition drinnen. Und dann kommst du zu diesem Standort und langsam aber sicher beginnt das Fundament zu bröckeln, geht's sportlich in eine Richtung, wo man nicht hingehen will, wo du schon warst. Gab es so einen Punkt in der Saison 17-18, wo es den Abstieg gab oder vielleicht auch davor, wo du gedacht hast, paar Dinge fühlen sich nicht so richtig an?
Ja, hat sicher teilweise auch gegeben. Ich meine, im ersten Jahr war eigentlich noch alles sehr gut tipptopp. Da waren noch die kanadischen Investoren, die investiert haben en masse. Sie wollten eigentlich wie quasi das NHL-Team sonst machen, weil das so ist ihre Vision gewesen. Sind dann dort leider im Viertelfinale gegen Davos gescheitert in den Playoffs. Und irgendwie zwei, drei Tage später, nach Saisonende, hat es auf einmal geheißen, ja, die haben vom einen auf den anderen Tag keine Lust mehr gehabt. Die haben den Club verkauft oder wollten ihn verkaufen, ist vor Konkurs gestanden. Und dann fragt man sich natürlich schon so, ja, vorletztes Jahr bin ich abgestiegen, jetzt habe ich einen Club, wo Konkurs geht, wie geht es weiter, oder? Und es waren sicher keine einfache Zeiten, aber sind dann zum Glück ist der Club ein weiteres Mal gerettet worden, ist übernommen worden und wie wir vorhin schon gehört haben, ist einfach nicht mehr die gleiche Wirtschaftlichkeit vorhanden gewesen, oder? Es hat einfach Einsparungen geben müssen, dass der Club auf eine Art und Weise überleben kann. Und es war dann erstaunlich, weil in der Saison haben wir dann eigentlich auch den Swiss Cup gewonnen, was dann auch wieder ein Zeichen war, hey, es funktioniert doch, wir sind doch imstande, konkurrenzfähig zu sein. Und dass dann ein Jahr später aber dann gerade natürlich der Abstieg kam, das war natürlich für die ganze Stadt, für die ganze Organisation, der Club, der am längsten eigentlich in der Nationalliga bis dorthin war, jetzt mal nicht mehr vorhanden ist. Ja, das war ein sehr schwarzer Tag in der Clubgeschichte, ja.
Ich möchte noch ein klein wenig auf zwei Dinge eingehen, bis es soweit dann war, auch mit dem Abstieg, auch deinem zweiten binnen 3 Jahren in der National League, damals noch Nationalliga A. Als die Saison 17-18 angebrochen war, und das war auch meine persönliche erste, wo ich ein klein wenig bei den Kolleginnen und Kollegen von MySports mit aushelfen durfte, aber eben auch sehr viel über die Schweiz lernen durfte, gab schon immer wieder zu hören, oh, in Kloten stimmt was nicht. Und das hat sich dann Niederlage an Niederlage gereiht. Es gab dann viele auch Moves, um die Mannschaft dann vielleicht aus diesem Strudel auch rauszubekommen. Aber es hat dann nie so wirklich enden wollen. Und das hat sich vom Gefühl her, das ist jetzt meine Außenbetrachtung, wirklich von Anfang bis de facto zum Ende und dann auch dem den Abstieg in Spiel 7 durchgezogen. Und spannenderweise war Andreas Christler vor ein paar Wochen hier bei Unibet Hockey Clock zu Gast und hat auch darüber berichtet, wie sich's anfühlt, bei einem Club zu spielen, wo man mit Niederlagenserien konfrontiert ist, wo man mit Querelen im Umfeld konfrontiert ist, denen man sich nicht ganz verschließen kann. Wie hast du das als Profi damals miterlebt? Wie hast du das als Profi bisweilen auch versucht auszublenden? Inwieweit kann man da überhaupt noch am normalen Arbeitsalltag nachgehen?
Ja, es war natürlich recht schwierig, wie du gerade gesagt hast. Es hat eigentlich von Anfang bis zum Ende hat sich das jeden Tag durchgezogen. Es sind auf Management-Ebene viele Sachen passiert, wichtige Positionen, wo ihren Platz rummachen müssen. Man hat sich dann auch so ein bisschen wie hilflos gefühlt, weil irgendwie war gar keine Ansprechperson mehr da in dem Moment. Dazu ist noch gekommen, es hat dann irgendwie noch einen Trainerwechsel gegeben. Dann hat man einfach einen Trainer eingestellt, der vorübergehend das ganze Zepter handeln soll. Nach irgendwie 2-3 Wochen ist dann eine neue Lösung gefunden worden. Es hat wieder einen Wechsel gegeben. Und da war natürlich schon extrem viel Up and Downs und der Trend ist aber eher gegen abwärts gegangen und nicht aufwärts. Und es war sicher nicht einfach, aber am Ende vom Tag muss man es als Profisportler irgendwie schaffen, wirklich von Tag zu Tag schauen, auch die ganze Sache mit Media abzugrenzen und sich gar nicht darauf einlassen, sondern wirklich probieren, wenn man was ändern kann. Und das ist einfach der Moment, wenn man auf dem Eis steht, dass man probiert, seine Leistung zu bringen, das Beste abzurufen. Und danach aber auch wieder Abschlüsse und sagen, okay, hey, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe probiert, was ich habe können. Und jetzt ist aber auch der Arbeitstag wieder fertig und es gibt noch andere Sachen im Leben. Und ich finde, so habe ich mich recht gut eigentlich in der Balance halten können, ja.
Gerade weil du auch tagtäglich damit konfrontiert bist und ich möchte jetzt nicht nur auf die Saison 17-18 eingehen, sondern vielleicht auch aufs generelle Klima, auch was die Medienlandschaft anbelangt. Ich habe so in der Schweiz erlebt, wenn du 3-4 Spiele am Stück gewinnst, dann bist du Toss of the Town und der beste Eishockeyspieler, der jemals Gottes weiße Eisflächen irgendwie belaufen durfte. Und wenn es aber eben so viele Niederlagen gibt, dann hast du relativ rasch ein Problem und die sitzen ja auf der Trainerbank, die werden und auch auf der Spielerbank werden schon ein klein wenig wärmer, vor allem wenn du Importspieler bist. Wie gehst du auch mit diesem doch deutlich intensiveren, bisweilen aggressiveren Medienklima in der Schweiz um?
Also ich muss persönlich sagen, zum Glück werde ich eher verschont von den Medien. Ich bin jetzt nicht die erste Ansprechperson, wo sie suchen, vielleicht aus dem Grund, weil ich doch eher durch meine Leistungen eine gewisse Konstanz in meiner Karriere bis jetzt gebracht habe. Aber ja, es ist sicher nicht einfach, wie du sagst, am einen Tag ist man top, am anderen Tag ist man flop. Und ich glaube, das spielt auch viel Rolle, inwiefern lasse ich mich nebst dem Mais von den Medien beeinflussen, oder? Irgendwie nach einer Niederlage das erste Mal irgendwie das Newsportal aufmachen, schauen, was die Reporter schreiben, ist wahrscheinlich die schlechteste Idee. Darum gerade heutzutage so alles, was mit Social Media und so zu tun hat, schaue ich schon gar nicht mehr nach dem Spiel oder lass mich gross drauf ein, weil das sind oft Sachen, wo wahrscheinlich für das mentale Wohlbefinden nicht gerade wertvoll sind. Und dort suche ich eher den Abstand, als dass ich es irgendwie probiere zum Studieren und mir noch den Kopf zu brechen, was die Leute über mich denken.
Deswegen freut es mich umso mehr, dass du gerade hier bei Unibet Hockey Clock erst recht nicht Abstand nimmst, sondern dich auch ein klein wenig den Fragen stellst. Es ist auch für mich immer wieder spannend, genau solche Aspekte auch mitzubekommen. Und weil diese Saison 17-18 vorher auch schon Thema war, eine Geschichte, die vielleicht auch viele Eishockey-Fans hierzulande nicht mitbekommen haben, die aber schon ein klein wenig das Zerbröseln dieses Kloten-Imperiums angedeutet hatten, hat sich sehr früh in der Saison zugetragen. Bilde mir ein, es war der November 2017, wo der November auch so ein Monat ist, wo in der Schweiz immer auch die ersten Verlängerungen und Wechsel publik werden. Was insofern spannend ist, ist, dass man sich in Österreich zumindest mit dem Verlautbaren von Transfers oder Unterzeichnungen weit bis in den Mai teilweise hinein Zeit lässt für die kommende Saison. Und im November 2017 platzt die Bombe, dass beim EHC Kloten Dennis Hollenstein, noch dazu sein Vater damals Assistant Coach, wenn ich nicht ganz falsch gewickelt bin, den EHC verlassen wird und einen 5-Jahres-Vertrag ausgerechnet bei den ZSC Lions unterschrieben hat. Also wenn man so will, dem Lokalrivalen, Stadtrivalen, je nachdem, wie man es auch sieht, Kannst du dich an den Tag erinnern, als du diese News dann ob über Social Media oder Zeitung oder in der Kabine mitbekommen hast?
Ja, sehr gut. Der Dennis und ich sind aus familiären Gründen sehr eng miteinander befreundet. Und ja, er hat mir das auch persönlich am Telefon gesehen, dass er dazu mal die Entscheidung getroffen hat, dass er sich für seine Zukunft anders entschieden hat als für den EHC Kloten. War nicht einfach. Erst zum einen war er der Captain vom Team. Die Situation war eh schon schwierig. Er ist die Galionsfigur von dem Club gewesen, über Jahre lang. Natürlich auch sein Vater, der die Vergangenheit extrem geprägt hat. Und das ist schon nicht einfach gewesen zum Handeln, wenn so ein Spieler schon so im Vorhinein eigentlich das Witte sucht, weil er vielleicht schon ein bisschen geahnt hat, was noch alles passieren könnte. Und ich sage nicht, dass das sicher der Grund war, aber es hat die Situation sicher nicht einfacher gemacht für uns als Team.
Inwieweit ist es da schwierig, als Freund sich für jemanden zu freuen, der einen 5-Jahres-Vertrag bekommt und dann aber vielleicht als egoistischer, und ich will ihn nicht als egoistisch darstellen, aber als egoistischer Teamplayer zu wissen, verdammt, ohne Dennis Hollenstein sind wir substanziell schwächer. Also wie nah sind da Freude und Leid beieinander?
Ja, sicher sehr nah. Aber zum einen, da, ich meine, schlussendlich, das Eishockey ist auch noch das Business. Und wenn jemand die Möglichkeit hat, sich vertraglich für so eine Top-Organisation wie es der ZSC ist, sich vereinbaren, dass man sich der Organisation anschließen kann. Und es hat auch viel Vorteil natürlich für ihn. Und es gibt auch ihm wieder Sicherheit. Er ist ein Spieler, der bis jetzt leider noch nie den Meistertitel gewonnen hat. Die Chancen sind natürlich auch dort viel grösser gewesen, dass er endlich mal den ersten Meistertitel gewinnen kann. Und man freut sich natürlich auch als Privatperson für so jemanden, weil umgekehrt, das ist so eine einmalige Chance und die Chance kriegt auch nicht jeder und dafür ist es umso schöner, hat er sie bekommen. Ja.
Es will in Kloten 17, 18 relativ wenig zusammenlaufen. Es gibt dann diesen Abstieg, ausgerechnet noch dazu in Spiel 7 der Play-Ups beziehungsweise des Play-Downs und es geht auf die denkbar knappste, übelste Art und Weise tatsächlich runter. Und egal in welchen Sportarten, wo es Auf- und Abstieg gibt, man blickt gerade vom Gang in Liga 1 auf 2, wird der Kader stark ausgedünnt, beziehungsweise gibt es dann viele Cracks und Profis, die irgendeine Klausel haben, die Zweitliga-Verträge oder Abkommen null und nichtig machen. Warum hast du dem EHC Kloten aber die Treue gehalten? War das klar oder war das ein Prozess?
Es war ein kurzer Prozess, sag mal so. Zu dem Zeitpunkt ist ja noch die WM in Kopenhagen dazwischen gelegen, wo ich gesagt habe, hey, zuerst möchte ich mich noch aufs Nationalteam konzentrieren, danach schaue ich, wie es mit meiner Karriere im Club weitergeht. Ich habe früher von Kloten das Signal gekriegt, dass sie mich eigentlich unbedingt abhalten möchten. Und ich habe mich so klein den Moment zurückerinnert in Rapperswil. Dazu mal habe ich ja eigentlich den anderen Entscheid getroffen. Ich habe mir eigentlich der Challenge nicht gestellt und habe eigentlich unter Anführungszeichen die einfache Variante gesucht und bin zu einem anderen A-Club gewechselt. Und diesmal war es auch wirklich so eine Herzensangelegenheit, dass ich mir dachte, hey, na, jetzt mache ich nicht das Gleiche, jetzt werde ich wirklich da bleiben. Und das, was ich zerstört hat oder wo ich Teil war davor, wo das zerstört hat, möchte ich wieder gemeinsam aufbauen und den Club dorthin führen, wo er hingehört. Und das waren dann eigentlich so die Beweggründe, wo für mich recht schnell klar war, okay, das mache ich, das möchte ich gerne miterleben mit dem Verein, eine gewisse Art und Weise auch eigene Geschichte schreiben. Und darum habe ich mich darum entschieden, dem EHC Kloten treu zu bleiben.
Herzensangelegenheit trifft es ganz gut. Man ist nicht ein halbes Eishockey-Leben lang umsonst bei einem Verein. Ich glaube, das darf auch vorweggenommen werden. Du bist in Alltag groß geworden, kennt man natürlich ob des Fußballteams in der ersten österreichischen Bundesliga, in Vorarlberg die allerersten Gehversuche auf Eis gewagt, aber in der Schweiz eishockey-technisch sozialisiert worden, trotzdem nach 7 Jahren Kloten. Wie viel Klotner ist da mittlerweile in dir?
Ja, eigentlich einiges. Wohnen tue ich zwar nicht direkt in Kloten, aber ja, das prägt natürlich, wenn man für so lange Zeit so lange bei einem Club treu ist. Und vor allem in den 7 Jahren ist so viel passiert, es hat so viel Up and Downs gegeben. Also ich habe in einer sehr relativ noch kurzer Zeit recht vieles erlebt. Und das sind natürlich Geschichten, das wäre ewig mit mir trägen und ist Teil von meiner Karriere.
Es geht runter in die Swiss League und das ist, wer auch dieses Eishockey-Produkt verfolgt, das sensationelle Liga, also auf Zweitliganiveau gibt es vielleicht gerade noch in der Allsvenskan dann tatsächlich auch Vergleichbares. Spielniveau ist auch von ein paar Teams tatsächlich der Fundus, aus dem sie schöpfen, gerade mit der EVZ Academy, mit den Ticino Rockets, klassische Farmteams, aber auch Traditionsteams, also wer vielleicht auch in Grenznähe ist oder sich einfach mal in Vorarlberg oder der Schweiz einen schönen Eishockey-Ausflug machen möchte, da gibt es sehr, sehr viele coole Teams, die man sich auch zu Gemüte führen sollte. Was war aber so, oder was ist so der größte Unterschied, wenn du es wirklich runterbrechen müsstest zwischen Spielen in der National League und Spielen in der Swiss League?
Also das Niveau ist natürlich schon einiges, man kann man sagen, schlechter. Es ist zum Teil, Swiss League ist einfach auch teilweise, wie du gesagt hast, mit den ganzen Farmteams auch zum Teil eine Ausbildungsliga. Es hat viele Teams, wo noch viel wirklich Spieler sind, die sich im Junioralter befinden. Umgekehrt hat es wieder 3-4 Teams, wo man sagen kann, okay, die haben teilweise mit uns auf Augenhöhe mitgespielt. Man findet einfach nicht so die Konstanz, oder? Es war entweder ein sehr gutes Level oder eigentlich eher ein ziemlich schlechtes Level. Dazu kommt halt, dass man es einfach noch merkt, klar, es ist vom Speed natürlich einiges langsamer als in der National League und natürlich auch viel Erfahrung, oder? Ich meine, wie gesagt, in der Swiss League sind zum Teil viel 19-, 20-Jährige. In der National League, da stoßt du wirklich auf gestandene Männer, auf gestandene Profis. Und da werden einfach, die Entscheidungen sind schneller gemacht, besser gemacht. Und die ganze Qualität ist einfach gesamthaft höher als in der Swiss League. Ja.
Es geht in die Swiss League, es geht für den großen ERCK eine Stufe tiefer und genau die ersten beiden Jahre scheitert man schon in der ersten Playoff-Runde, obwohl man jeweils natürlich auch mit großen Zielen, wie das jede Mannschaft tut, das ist mir völlig klar, auch in die Saison gegangen ist. Wie groß war da auch für dich persönlich da, ich nenne es jetzt mal Katzenjammer, 2 Jahre in Serie, nachdem er runtergegangen ist, erst recht wieder vor dem nichts zu stehen, aber sicher nicht zufrieden sein zu können.
Ja, sehr groß, aber umgekehrt, das war für uns auch natürlich sehr, sehr schwierig. Nach dem Abstieg sind viele Verträge nichtig gewesen. In dem Moment sind wirklich ein paar Spiele unter Vertrag gestanden. Man hat probiert, so schnell über der Summe irgendwie ein standhaftes Team zusammenzubringen, was eigentlich dem Sportchef auch einigermaßen gut gelungen ist. Und ist dann ja in der ersten Runde im Viertelfinale gegen Langenthal ausgeschieden, aber ich denke, die ganze Grundeinstellung Anfang Saison hat schon nicht gestimmt. Man ist recht blauäugig in das Ganze reingegangen. Die Organisation an sich, aber auch die Fans, oder? Man dachte, das große Kloter, das ist jetzt ein Jahr in der Swiss League, das kehrt tun und dann wieder all the way up. Aber das war einfach nicht der Fall, weil auch die Spieler in der Swiss League können Eishockey spielen. Und ich glaube, man hat es sich ein bisschen einfacher vorgestellt, als es war. Darum ist natürlich die Enttäuschung nachher umso größer gewesen, dass man so kläglich gescheitert ist.
Und dann kommen aber zwei prägende Jahre in der Organisation, nämlich einerseits 2021, wo man bis ins Finale der Swiss League vorgestoßen ist, und 2022, wo man auch einen tiefen Playoff-Run hingelegt hat. Was war der Unterschied zwischen diesen einen beiden Jahren, wo man sofort im Viertelfinale gescheitert ist, und den anderen beiden?
Ja, ich glaube, es hat sich alles weiterentwickelt. Die Organisation hat sich weiterentwickelt. Es ist uns bewusst geworden nach dem ersten Jahr, hey, was kommt wirklich auf uns zu? Weil davor hat man sich ja nie so wirklich mit Swiss League Hockey beschäftigt, weil es gar nicht unser Business war, sozusagen. Man hat sicher in den ersten 2 Jahren sicher mehr Erfahrung mitgebracht. Es hat sich natürlich auch einiges im Kader verändert. Es hat auch dort immer wieder ein bisschen, Updates gegeben. Das Kader ist immer hochqualitativer geworden. Wir haben das Glück gehabt, dass wir auch mit einem sehr hohen Budget fahren können für Swiss League-Verhältnis. Es sind noch Trainerpositionen austauscht worden. Es ist alles immer doch noch ein bisschen mehr professioneller geworden, als es eigentlich der Durchschnitt in der Swiss League hat. Und ich glaube, es war schlussendlich nur noch eine Frage von der Zeit, bis der Zeitpunkt kommt, dass wir es wieder schaffen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn es schneller gewesen wäre. Aber ja, es hat jetzt halt 4 Jahre gebraucht, aber lieber 4 Jahre als gar nie.
Und der Fairness halber muss man dazu sagen, das eine Mal, als es ein Scheitern gab, in Anführungszeichen, war natürlich der Corona- bzw. Covid-19-bedingte Saisonabbruch. Aber wenn man sich das so ansieht, Viertelfinalniederlage, Saisonabbruch, Finalniederlage, man sieht das auch immer wieder in der NHL, dass es die Avalanche zum Beispiel jetzt nach vielen auch bitteren Playoff-Duellen dann letztlich ins Finale und dann zum Titel schaffen. Bei den Lightning war es vor ein paar Jahren genauso, dass die auf übelste Art und Weise ausscheiden mussten, bis sie dann endlich over the hump kommen, wie es so schön heißt. Wie sehr hat Kloten auch diese Schläge in die Magengrube gebraucht, um dann letztes Jahr tatsächlich Swiss League Champion zu werden?
Wenn man so die ganze Vergangenheit anschaut, war das eigentlich auch ein guter Prozess, was uns dort passiert ist. Also man hat rein als Organisation viel dazulernen können, aus wirtschaftlicher Sicht. Man ist alles ganz anders angegangen, man hat nicht mehr die gleichen Fehler gemacht. Und wie vorhin erwähnt, wir haben auch von Saison zu Saison im Team gelernt, wie damit umgehen, haben immer wieder Fortschritte erzielen können und haben uns wirklich eigentlich Step by Step an das große Ziel herantastet. Ja.
Mit Jeff Tomlinson ist ein Erfolgstrainer gekommen, der noch bei jeder Station, wo er dann tatsächlich auch wirken durfte, vieles aus der Mannschaft rausgeholt hat. Mit Patrick Bertschi ist ein neuer Sportchef auch gekommen. Und dann klappt es endlich mit diesem Aufstieg, mit dieser lang ersehnten Rückkehr in die National League. Du als jemand, der zweimal dieses bittere Gefühl des Abstiegs in der Schweiz auch miterleben musste. Was ist da in dir vorgegangen, als es klar war, Kloten, Swiss League Champ, als nächstes ist die National League da für euch?
Ja, es war ein emotionales Chaos. Also ich habe nicht gewusst, was in dem Moment gerade passiert ist. Oder? Man hat 4 Jahre lang, oder es hat eigentlich davor schon angefangen, hat man eigentlich sich immer unter dem Radar bewegt. Es hat nie funktioniert, das, was man eigentlich angestrebt hat. Und dann ist der entscheidende Moment gekommen und es hat endlich funktioniert. Und man war wie so ein bisschen sprachlos. Man hat es nicht im ersten Moment realisiert, was ist eigentlich passiert. Ab dem Moment, wo ich in die Kabine gelaufen bin, die Leute sind schon mit Zigarren und Champagner rumgelaufen, mit der Meisterliebe und sind dann später an den Marktplatz, wo uns Fans empfangen haben. Und dort habe ich gewusst, jetzt sind wir einfach zurück, wir haben es geschafft. Und da habe ich mich für eine Nacht gefühlt wie ein Gott, ja.
Hättest auch ruhig dir länger Zeit nehmen dürfen, aber wahrscheinlich Profi, wie du bist, dass du dich dann wahrscheinlich auch wieder voll auf Abenteuer National League und Abenteuer Vater werden auch entsprechend oder Vater sein vorbereitet. Aber weil es so spannend ist, von einer niedrigeren Leistungsstufe in Anführungszeichen in die höhere auch überzugehen, ändert sich da bei dir persönlich oder hat sich da was an der Vorbereitung geändert, dass du noch härter, noch intensiver arbeitest oder muss es bei dir auch die Routine sein, wenn es in Richtung Saison geht?
Was das Physische betrifft, habe ich, sage ich, plus minus sicher das Gleiche gemacht. Ich bin eigentlich sonst immer ein Spieler, wo mit der körperlichen Verfassung nie Probleme gehabt. Ich schaue eigentlich immer, dass ich auf Top-Niveau performen kann, was das betrifft. Was sicher ein Switch war, ist so ein bisschen die mentale Verfassung. Wir haben gewusst, okay, letztes Jahr waren wir die Gejagten, jetzt werden wir zu den Jägern. Es wird nicht mehr so sein, dass wir irgendwie mehr als 80% von den Spielen gewinnen werden. Es wird wahrscheinlich eine erste taffe Saison werden. Aber auch natürlich von der Rollenverteilung, oder? Es ist nochmal eine zusätzliche Regelung gekommen mit den 6 Imports, was wieder Plätze wegnimmt. Wir haben sonst schon recht gute einheimische Spieler gehabt. Und ich habe gewusst, es wird sich vieles verändern. Aber umgekehrt habe ich auch die gewisse Erfahrung von früher und habe gewusst, okay, was wird auf mich zukommen. Und das hat mir eigentlich sehr optimistisch dem Ganzen entgegenblicken lassen. Ja.
Du hast schon wieder so viele hochinteressante Aspekte auch angesprochen, auf die ich am liebsten alle eingehen würde, aber ich weiß auch die Zeit in deinem Leben ist wertvoll und gerade an einem freien Tag, wo man mit Family und Friends Dinge unternehmen kann. Deswegen möchte ich nur noch auf ein paar Aspekte eingehen. Einer ist die heiß diskutierte Importregelung neu, dass statt bisher 4, 6 Legionäre in der Schweiz auflaufen dürfen, wenngleich das nicht immer ganz trennscharf ist. Also wenn man auf den einen oder anderen Roster blickt, so natürlich auch den des EHC Kloten, dann gibt's mehr Spieler als nur die 6, die nicht fürs Schweizer Nationalteam spielberechtigt sind. Also das hat dann natürlich auch mit den Ausbildungslizenzen zu tun. Aber nachdem du gerade als geborener Eishockey-Österreicher und mittlerweile spielender Eishockey-Schweizer da ein klein wenig zwischen den beiden Extremer da stehst. Wie hast du auf die Veränderung dieser Importregel reagiert?
Ah, ja, es ist ein sehr schwieriges Thema. Natürlich haben sich die meisten Spieler, vor allem die Schweizer Spieler, gegen das Ganze gestellt. Wie alles hat im Leben alles einen Vor- und einen Nachteil. Auf der einen Seite hat sich natürlich jetzt das Level extrem gesteigert in der Liga selber. Ich meine, das sind, sage ich, unglücklicherweise mit der ganzen Russland-Situation momentan natürlich hochkarätige Spieler in der Liga gekommen. Was natürlich für die Einheimischen, ja, wirklich wahrscheinlich jetzt nochmal mehr Möglichkeiten gibt, auf Top-Niveau zum Spielen. Auf der anderen Seite kommen Spieler, wo ja der Einheimische teilweise einfach den Platz wegnehmen. Die sitzen dann halt einfach auf der Tribüne und haben die Spielpraxis nicht. Mir ist halt einfach im ersten Moment auch so das Beispiel österreichische Liga gehabt, wo immer die Thematik mit den Ausländern war, wo immer kritisiert worden ist. Und ja, am Ende vom Tag, es wird sich zeigen, wie sich das entwickelt, oder? Ich glaube, Österreich hat recht viel dafür opfern müssen. Wie man auch dann sieht im Nationalteam, wo man teilweise stand. Ob das in der Schweiz genauso laufen wird, das wird man dann denken, nach den ersten 3-4 Jahren sehen, wie sich das Ganze entwickelt und was da für das Resultat rauskommt.
Es gab natürlich auch viele Stimmen, die quasi in die andere Richtung gingen, wo es hieß, möglicherweise wird das Gesamtniveau gehoben und die Schweizer dadurch noch besser gemacht, und du hast es wahrscheinlich auch perfekt formuliert, man wird das tatsächlich auch in ein paar Jahren erst bewerten können. Nachdem es für den ERC Kloten vielleicht noch nicht ganz so in die Saison gegangen ist, wie man sich das auch selbst erwartet hat, bisher zu dem Zeitpunkt des Gesprächs, wo wir das aufzeichnen, 7 Spiele absolviert, nur ein Sieg. Jetzt die Lehren aus der Saison, weißt schon, das ist noch alles früh, aber es kann dann auch sehr schnell vielleicht nicht zu spät sein, aber man ist auf einmal dann mittendrin und denkt sich, okay, es ist immer nur noch ein Sieg. Aber was sind so bisher die Lehren aus der Saison, was sind so Punkte, wo du auch als jemand, der das Kollektiv gut kennt, noch gearbeitet werden muss, um kurz-, mittelfristig, in jedem Fall dauerhaft Erfolg zu haben?
Ich glaube, was momentan jetzt in der Anfangsphase vor allem sich herauskristallisiert hat, dass wir extrem viel Strafe nehmen müssen. Das kann zum einen sein, weil wir hin und wieder das Speed noch nicht ganz matchen können. Wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube, im Durchschnitt haben wir 7 Strafen pro Spiel, ist absolut Topwert in der Liga. Und ja, wenn du irgendwie fast 10 Minuten in Unterzahl spielen musst, dann wird es einfach verdammt schwierig zum Spielen gewinnen. Vor allem, wenn du dann eigentlich nur als Underdog ins Spiel reingehst, macht es die Situation sicher nicht einfacher. Aber umgekehrt haben wir auch schon beweisen können, dass man gegen Clubs wie zum Beispiel Bern und Lausanne wirklich haarscharf an den ersten 3 Punkten dran waren. Und uns auch wieder den Mut gibt und Selbstvertrauen zum sagen, hey, wir sind sehr wohl imstande auf dem Level zum Spielen. Es braucht vielleicht noch eine gewisse Zeit. Auch der neue Rhythmus mit einem Back-to-Back-Spiel, Freitag, Samstag, ist natürlich auch ein riesen Unterschied gegenüber der Swiss League. Und auch die Schnelligkeit und das Level, auf dem man spielt, das werden wir früher oder später annehmen, weil wir tagtäglich auf dem Level spielen, weil wir auf dem Level trainieren. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das in einem Monat schon wieder anders ausschaut. Ja.
Das ist natürlich Musik in den Ohren der Kloten-Fans, und dass da auch diese Spiele gegen Lausanne und Bern angesprochen, das verrät ja auch die Unibet-Statistik, dass das mit 2-1 und 3-2 tatsächlich sehr, sehr knappe Dinger waren. Allerdings gab es natürlich auch Abfuhren gegen Davos und Fribourg-Gottéron, dieser Tage auch Gegner in der Champions Hockey League von Red Bull Salzburg, wo es 7-0 und 9-1 tatsächlich am Ende auf der Anzeigetafel hieß. Aber einer der Lichtblicke, das war sicherlich das Gastspiel in Lugano. Das war der einzige beziehungsweise erste Saisonsieg gegen auch den großen HC Lugano. Und beim 5-4-Sieg ist mir ein Name ins Auge gestochen, über den ich natürlich auch mit dir ein klein wenig reden kann. Vielleicht gastiert er dann auch tatsächlich bald einmal hier an dieser Stelle. Das ist David Reinbacher, ein junges österreichisches Verteidigertalent, spielt mittlerweile in der ersten, je nachdem wie man es betrachten möchte, auch zweiten Verteidigungslinie und ist beim 5-4-Sieg als Torschütze in Erscheinung getreten, nicht nur als Torschütze, sondern als Powerplay-Torschütze. Und auch wenn denn hierzulande noch nicht viele auf der Rechnung haben, insgesamt wird schon gemunkelt, das ist so aus österreichischer Sicht the next big thing. Ohne da jetzt zu viel Vorschusslorbeeren auch verteilen zu wollen, und ich weiß schon, wie volatil das sein kann, und machen wir jetzt mal einen falschen Schritt und eine Verletzung davon entfernt, vom Riesentalent zu jemandem zu avancieren, der vielleicht zur falschen Zeit an der falschen Stelle war. Aber wenn jemand hierzulande noch nie von David Reinbacher gehört hat, wie würdest du ihn als Teamkollege beschreiben?
Ich schaue an einen jungen Bub aus dem Ländle, hin und wieder noch ein bisschen verwirrt, so im Alltag. Aber nein, er ist ein Spieler, der extrem grosses Potenzial hat. Also er ist für sein Alter hat er Gardemasse mit knapp irgendwie 1,90. Und ist weder offensiv sowie defensiv extrem stabil. Er liest das Spiel gut, er ist ein guter Läufer, er ist extrem ruhig mit der Schieber. Und ich denke, das sind so die Qualitäten, was heutzutage ein Verteidiger braucht. Und es ist schön, wie er sich so in so jungen Jahren schon so rauskristallisiert und sich ja gegen wirklich gestandene Top-Nationalliga-Cracks sich durchsetzen kann.
Es wird noch ein paar Tage dauern, nämlich bis Ende Oktober, bis der Kollege aus sein Gesichtsgitter verliert. 17-jährige Torschützen in der National League auf der Verteidigerposition, die noch dazu Rechtshänder sind, die gibt's nicht wie Sand am Meer, und begabte Rechtsschützen auf der Verteidigerposition, die sucht man auch im österreichischen Nationalteam, oder sieht man im österreichischen Nationalteam sehr, sehr gerne. Kann man vorstellen, dass der Roger Bader auch schon entsprechend seine Fühler ausgestreckt hat. Wenn wir noch ein klein wenig zum EHC Kloten kommen und auch den Potenzialen, die möglich sind, du hast schon gesagt, als Außenseiter öfter als nicht in Spielen darf man sich nicht leisten, so viele Strafen zu nehmen. Die Außenseiter Quote wird tatsächlich auch von den Freundinnen und Freunden bei Unibet bestätigt. Die Chance auf den Titel für Kloten liegen nur bei 1:51. Aber nachdem gerade das letzte Spiel vom ERCK gegen Zug am vergangenen Freitag war und das mit 1:5 aus eurer Sicht verloren gegangen ist, Zug ist für Unibet der große Favorit auf den Gewinn der Meisterschaft des Kübels mit 1:4,5. Direkt dahinter Genf mit 5 und Zürich mit 6. Sind das die drei Teams, wo du glaubst, dass sie es unter sich ausmachen können, ausmachen werden, oder ist Zug für dich in der eigenen Liga? Noch dazu als amtierender Champion.
Meiner Meinung nach ist Zug schon momentan top of the top, was momentan in der Schweiz oder allgemein wahrscheinlich in Europa gefunden wird. Aber ja, es ist auch der ZSC und Genf, die sich auf die neue Saison zusätzlich mit Ausländern nochmal extrem verstärken können. Weil letzte Finalserie gesehen hat, ist der ZSC eigentlich 3-0 in Führung gewesen in der Playoff-Finalserie. Zug hat das schlussendlich noch drehen können. Darum, ich kann mir gut vorstellen, dass die zwei und noch mit Genf das Rennen um den Meistertitel sehr heiß werden wird, ja.
Und auch bei Genf jemand aus diesem ehemaligen Kloten-Team, dem sagenumwobenen, über das wir schon gesprochen haben, wo nicht nur Dennis Hollenstein gezaubert hat, sondern mittlerweile oder damals auch Vincent Brabant. Also lohnt sich immer bei der Schweiz auch tatsächlich reinzuschauen. Eine Geschichte, die ich noch von den Kollegen von Unibet auch mitbekommen habe, ist der Abstiegskandidat oder der heißeste Abstiegskandidat. Und ich weiß schon, aus 7 Spielen darüber zu spekulieren, ist bisweilen müßig, aber das ist Stand jetzt. Der HC Ajoie, der hat eine Wahrscheinlichkeit von 80%, auch tatsächlich in die Swiss League durchgereicht zu werden. Im Wissen, dass noch extrem viel Eishockey gespielt werden muss, und auch im Wissen, dass der HC Ajoie aktuell vor zum Beispiel Kloten und auch ein paar anderen Teams rangiert. Was muss passieren, abgesehen davon, dass du schon gefordert hast, deutlich weniger Strafen zu nehmen, dass Kloten möglichst schnell, möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun hat?
Dass wir eigentlich recht schnell von Tag zu Tag neue Sachen dazulernen, oder? Das ist, wie eben zu meinte, das mit der Strafe. Aber es gehört auch die richtige Einstellung dazu. Wir haben gewusst, es wird verdammt hart werden, die ersten paar Spiele, bis wir auch mal so auf dem Niveau angekommen sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach nicht schon wieder zu früh das Sand in den Kopf steckt, sondern sich wirklich auch die Zeit und Geduld gibt, sich täglich an sich individuell zu arbeiten, aber auch als Team. Und ich glaube, wenn man mit dem Mindset von Tag zu Tag so arbeiten, dann wird es auch zugunsten von uns am Ende vom Tag ein positives Ende für uns haben. Ja.
Und dabei drücken dir jetzt hoffentlich viele, viele tausend Hörerinnen und Hörer auch hier aus Österreich die Daumen. Das war ein hochsympathischer Auftritt von dir. Bin heilfroh, dich hierher eingeladen zu haben. Ich hoffe, es ist trotz des freien Tages einigermaßen kurzweilig für dich gewesen. Drücke dir sehr die Daumen, dass es mit der Mission Klassenerhalt in erster Linie klappt und freue mich dann, dich in spätestens am Jahr dann wieder sehr, sehr lange auch mit meinen Fragen ein klein wenig quälen zu dürfen.
Danke vielmals, es hat mich sehr gefreut. Unibet Hockey O'Clock.
Der neue Tipp in Bruneck. Das Go West in der Intercable Arena in Bruneck. Bar, Restaurant, Sports. Täglich geöffnet von 10 bis 24 Uhr. Küche von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 21.30 Uhr. Salate und kleine Karte durchgehend. Coole Drinks und leckeres Essen. Wraps, Burger, Spare Ribs, Nudelgerichte und vieles mehr. Und vor allem nette Leute. Go West in der Intercable Arena Bruneck. Have a nice day. www.gowest.bz.
Erfolg muss man unwiederbringlich mit diesem Trainer verbinden. Nicht nur mit dem Trainer, sondern auch mit dem Spieler. Überall, wo er hingekommen ist, hat er über kurz oder lang Erfolg gehabt. Und einer der größten Erfolge und einer der vielbeachtetsten Erfolge hat sich im vergangenen Jahr zugetragen. Nämlich der Aufstieg des EHC Basel aus der dritten Schweizer Leistungsstufe in die zweite Liga in der Schweiz, Volgo, die Swiss League. Dementsprechend ist es überfällig, dass er endlich hier bei Unibet Hockey O'Clock auch an den Start kommt. Ein guter, alter Bekannter, auch was das österreichische Eishockey anbelangt. Freue mich außerordentlich, dass du dir jetzt Zeit nimmst, Christian Weber. Schön, dass du bei Unibet Hockey O'Clock zu Gast bist.
Ja, danke. Ich mache natürlich gerne da mit und ich freue mich, dass wir uns auch wieder einmal verbal auch miteinander sprechen können.
Es ist tatsächlich schon eine kleine Ewigkeit her gefüllt mit der Pandemie dazwischen, als du in Lustenau Trainer warst, wo ich dann mittlerweile auch, gleich wenn ich meine Zelte aufgeschlagen habe, habe aber deine Karriere natürlich auch immer weiter verfolgt und freue mich sehr, dass du diesen Traditionsstandort Basel auch wieder zurück auf die Profi-Eishockey-Landkarte in der Schweiz gebracht hast. Möchte auch dann über kurz oder lang natürlich zu diesem Thema zu sprechen kommen. Was mich bei dir aber fasziniert, ist, dass du neben deiner Trainertätigkeit noch eine spannende Doppelrolle hast, gerade für uns Berichterstatterinnen und Berichterstatter. Nämlich bist du auch Eishockey-Experte beim Schweizer öffentlich-rechtlichen Fernsehen, kannst dort regelmäßig gesehen werden. Wenn man das jetzt mal in so Rollenbilder aufbricht, du als Trainer, aber eben auch als TV-Experte, gibt's da so Dinge, die man mitbringen muss, um in beiden Jobs gut zu sein? Gibt es da so einen kleinsten gemeinsamen Nenner, den ein TV-Experte und ein erfolgreicher Trainer erfüllen müssen?
Ich glaube, der große Vorteil, den ich habe, dass ich ja mein ganzes Leben lang eigentlich im Eishockey tätig gewesen bin, als Spieler natürlich auch und als auch Trainer. Und ich sehe gewisse Dinge, die vielleicht ein anderer Experte nicht sieht, der nicht selber gespielt hat, aber viel über die Regeln kennt. Das ist wichtig auch natürlich, aber ich sehe schon gewisse Dinge und probiere die auch dem Konsumenten zu zeigen, ob das im technischen Bereich ist oder ob das im taktischen Bereich ist. Und ich glaube, das ist das ganz Interessante. Das Feedback ist auch sehr, sehr gut angekommen, was ich immer wieder bekomme von den Leuten. Und das ist die spannende Art und ich mache das gerne. Und ich freue mich natürlich, wenn die Leute das auch so entgegennehmen.
Jetzt muss ich ein klein wenig ausholen, weil wir gemeinsam auch schon das Vergnügen hatten, beim alten Rechtehalter hier in Österreich Spiele miteinander zu begleiten, wo mir auch genau das durch deine Wenigkeit offenbart worden ist, wie du das Spiel liest, wie du das Spiel interpretierst. Und dementsprechend ist das natürlich auch ein extremer Gewinn für alle Zuseherinnen und Zuseher im Eishockeysport in der Schweiz. Nur, wenn du dich vielleicht auch zurückerinnerst an deine ersten Expertenauftritte und vielleicht auch an deine letzten, wie ist so die Entwicklung gegangen? Oder wie bist du damals als, ich nenne es jetzt mal, Experten-Greenhorn in diese Rolle reingegangen? Und wie würdest du deine Entwicklung jetzt auch retrospektiv als TV-Experte beschreiben, betrachten?
Ja, ich glaube, ganz wichtig war, ich habe zuerst begonnen im Radio. Und im Radio siehst du dir einen nicht, da hörst du einen nur. Und ganz wichtig war dort, dass, meiner Meinung nach, dass du den Zuhörern die ganze Spielsituation richtig erklärst. Weil wenn du kein Bild hast, musst du ja ihnen eigentlich klar machen, dass auch was passiert auf dem Eis. Und da habe ich am Anfang schon ein wenig Mühe gehabt und habe dann natürlich gelernt mit der Zeit. Und ich glaube, das war ein ganz großer Vorteil nachher, wo ich dann ans Fernsehen gekommen bin und konnte dann durch diese Erfahrung, die ich gemacht habe, mit den Bildern, konnte ich das natürlich ganz klar den Zuschauern rüberbringen. Und ich glaube, das ist der ganz große, wichtige Punkt gewesen, dass ich nicht von Anfang an direkt im Fernsehen war, sondern im Radio zuerst und dort unglaublich große Erfahrungen gemacht habe. Und nachher war eigentlich der Einstieg für mich war relativ leicht, muss ich sagen, weil das Feedback auch, wo ich bekommen habe intern vom Fernsehen her, war sehr, sehr gut. Und das hat mich dann eigentlich auch bestärkt, dass das richtig ist, was ich mache. Und dann auch im Fernsehen, wie ich das vorher schon gesagt habe, das Feedback von den Zuschauern, wenn ich draußen bin, dann kommen Leute auf mich zu und sagen, wow, hervorragend, was ihr da gemacht habt oder wie du das leitest. Und das freut mich natürlich, wenn das so rüberkommt und dass das verständlich ist für die Leute auch. Weil das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man Ausdrücke bringt, die Leute auch verstehen. Es ist ja vieles auf Englisch und wir probieren das nachher auch ins Deutsche eigentlich umzusetzen, damit es verständlich ist nachher für die Zuhörer.
Jetzt kennt man dich als manischen Arbeiter, nicht nur an dir selber, sondern auch was die Teams anbelangt. Da durfte ich mich mal mit deiner Frau ein klein wenig unterhalten, die mit einem Augenzwinkern gemeint hat, für dich gibt es Eishockey und dann Eishockey und dann Eishockey, also der Sport dominiert dein Leben seit deiner Karriere als vierfacher Schweizer Meister, auch seit deiner Erfolgskarriere als Trainer und als TV-Experte. Und jetzt ist es natürlich das eine, Verbesserungspotenziale zu orten bei sich selber als Spieler, bei sich selber im Team als Trainer. Wie ist das in der Rolle des TV-Experten? Gehst du da raus und denkst, so, das war alles gut? Oder ortest du auch da immer wieder Verbesserungspotenziale? Und wie arbeitest du an dir, um dorthin zu kommen, wenn es welche gibt?
Ja, nein, also ich bin nicht immer zufrieden, das muss ich ganz klar sagen. Es hat schon Sendungen gegeben, da muss ich sagen, wow, ich war nicht schlecht, ich war schlecht. Ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt und nach den Sendungen haben wir immer noch ein kurzes Debriefing und dann reden wir miteinander und sehr oft sagen sie, es war okay, es war gut, aber ich selber war nicht zufrieden mit meiner Performance, auch was ich rüberbringen wollte. Aber es hat auch schon Situationen gegeben, haben sie gesagt, du, ja, das und das, es war nicht so gut, da kannst du dich verbessern. Und ich glaube, das ist wichtig. Man muss die Kritik annehmen, aber im positiven Sinn und nicht denken, man sei weiß nicht was, sondern verbesserungsfähig ist man immer. Und das Interessante ist auch, der Kommentator hat schon gesagt, wow, heute war ich ganz schlecht, oder? Zum Glück hast du mir geholfen, du hast mir aus der Patsche geholfen. Und es ist auch dort, wie bei uns, beim Spiel selber als Trainer, ist es ein Team, wo du beim Fernsehen oder im Radio bist und du gehörst zusammen und wenn du gut eingespielt bist, kannst du sehr vieles miteinander sehr gut machen.
Das letzte Mal, als ich miterleben durfte, wie du diese Sache auch sehr gut gemacht hast, warst du Studioexperte bei einer der denkwürdigeren Finalserien im Schweizer Eishockey der jüngeren Vergangenheit, der ZSC gegen den EVZ, vergangenes Jahr in der National League in der Finalserie gestanden. Zürich geht auf 3-0 vor und Zug erzwingt ein Spiel 7. Das hatten nur mehr die wenigsten für möglich gehalten. Gewinnt dann auch tatsächlich dieses Spiel 7, also mit 4 Siegen in Serie, nachdem der Rücken schon mehr als nur an der Wand war im großen Finale der National League. Wo rangiert diese Serie in puncto Drama in der, ja, nenn es jetzt mal jüngeren Schweizer Eishockey-Geschichte?
Ja, das hat es ja noch nie gegeben im Schweizer Eishockey. Und wenn man ehrlich ist, niemand hat daran gedacht, dass der EV Zug zurückkommt. Aber schlussendlich, meiner Meinung nach, war taktisch, was der Trainer von Zug gemacht hat. Dan Danius hat einfach etwas probiert. Er hat die Linien umgestellt, hat aber trotzdem mit 4 Linien weitergespielt, hat die Topspieler nicht überforciert und in Zürich hat das gemacht und schlussendlich hat die Kraft gefehlt nachher und die Schlüsselspieler haben den Unterschied ausgemacht und ich hätte das nie gedacht, ich muss es ehrlich sagen, ich habe alle Spiele gesehen, der Fall war eigentlich klar, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Zürich den Titel holt. Aber nach diesem ersten Sieg und dem zweiten Sieg von Zug hast du gesehen, die Energie geht aus bei Zürich. Der Trainer hat immer dasselbe gemacht und Daniels hat dann einfach in diesem Rädchen gedreht und das Richtige gemacht und die Spieler haben an das geglaubt. Und dann war natürlich der zweite Unterschied war der Torhüter. Das war Giannoni, was er geliefert hat, das war unglaublich. Das war magisch, muss ich sagen, oder? Und er plus eigentlich diese Breite der Mannschaft, diese Ausgeglichenheit und nicht die besten Spieler schon von Anfang an forcieren, das hat dann den Unterschied ausgemacht. Und das war ein harter Schlag für Zürich. Das war klar, weil alle haben ganz klar mit diesem Titel gerechnet, weil du schon mit unglaublich Glück überhaupt so weit gekommen bist. Normalerweise wärst du im Viertelfinale gegen den EHC Wiel ausgeschieden. Rund 3,5 Minuten Schluss waren sie eigentlich weg. Und mit Glück machen sie ein Tor und so haben sie diese ganze Serie, haben sie eigentlich gedreht und kommen nachher in einen Flow, kommen in den Final und haben geglaubt, ja, jetzt ist 3-0, jetzt holen wir das auch, das machen wir auch. Aber wenn du alles anschaust, die Topspieler von Zürich, die waren eigentlich schon vom Viertelfinale her, die waren so forciert worden, dass am Schluss die Energie gefehlt hat und das war das ganz große Plus von Zug. Und darum haben sie trotz allem, meiner Meinung nach, diesen Titel mehr als verdient.
Und obwohl Zürich wie viele andere Schweizer National League Mannschaften auch entsprechend nachgerüstet hat in der Offseason und sich nominell am Papier wahrscheinlich auch verstärkt hat, ist trotzdem, und das habe ich gerade auch am Ende bei der Konversation mit Patrick Hobes besprochen, der EV Zug, auch was die Quoten der Buchmacherinnen und Buchmacher von Unibet betreffen, der große Meisterschaftsfavorit. Ist Zug auch für dich weiterhin the team to beat?
Ja, das ist für mich klar. Die Mannschaft ist eingespielt. Es ist unglaublich stark. Für mich klar die Nummer eins. Zürich hat auf dem Transfermarkt, wie du sagst, unglaublich zugelangt. Sie haben mit Dean Kukan haben sie einen Schweizer Nationalspieler dazu geholt, zurückgeholt aus der NHL. Sie sind hinter noch stärker geworden. Sie haben jetzt einen relativ schlechten Saisonstart gehabt. Die ersten zwei Spiele waren gar nicht gut. Die letzten vier haben sie dann gewonnen. Aber dieses Potenzial in dieser Mannschaft ist unglaublich. Und die Frage ist einfach, bringen sie alles zusammen? Weil potenzialmäßig sind sie besser als Zug. Die Frage ist einfach, können sie als Team auftreten und können sie als Team auch gewinnen? Bis jetzt aber meistens die Einzelspieler haben den Unterschied ausgemacht und Zug gewinnt das Team. Und das ist die ganz große Stärke. Und ich glaube auch, dass das die Handschrift des Trainers ist, plus des ganzen Staffs allgemein. Reto Kleider, Sportchef, macht einen unglaublich guten Job. Er hat nicht nur Ausländer geholt, die technisch gut sind, sondern er hat auch Ausländer geholt, die im physischen Bereich sehr stark sind. Er hat eigentlich diese Mischung, die es braucht, um einen Titel zu holen, hat er jedes Mal hat er die richtigen Transfers gemacht. Wir werden jetzt sehen, was mit Zürich ist. Zürich hat ja eigentlich einen Top-Ausländer noch geholt, Dexier, der eigentlich den Unterschied ausmachen könnte. Leider ist er jetzt verletzt, aber die Saison ist noch lange und er könnte schon ein solcher Spieler sein, der schlussendlich diese Entscheidung beitragen könnte, dass Zürich diesen Titel holt. Nur eines darf man nicht vergessen, es sind nicht nur diese beiden Mannschaften, es gibt auch andere noch mit diesen sechs Ausländern, die man haben darf in unserer Liga. Wenn ich jetzt nur zum Beispiel nach Genf schaue, Genf ist für mich der Geheimfavorit. Sie führen im Moment die Meisterschaft an und wenn ich die Ausländer anschaue, was sie haben, das ist absolut genial. Also sie haben alles und dann sind aber die Schweizer auch noch hier. Sie haben auch sehr, sehr gute Schweizer. Einzige Fragezeichen für mich bei Genf ist der Torhüter. Hält er das durch? Wenn er das durchhält, kann Genf diese Überraschungsmannschaft werden diese Saison.
Und falls sich jemand da draußen gefragt hat, ob Christian Weber tatsächlich Eishockey lebt, isst, trinkt und atmet, allein diese Antwort, allein diese Analyse zeigt schon, ja, das tut er sehr wohl. Ich habe noch zwei Fragen auch vorbereitet zu der vergangenen Saison, was im Sommer passiert ist im Schweizer Eishockey, bevor wir dann endlich auch zum EHC Basel und deinem aktuellen Brotberuf kommen. Nachdem du zwei deiner vier Titel als Spieler mit den ZSC Lions auch gewinnen konntest, zwei Schweizer Meistertitel, wie sehr blutet da vielleicht auch das nicht Stadtzürcher Herz, aber mit Dübendorf bist du an der Stadtgrenze, wenn man so will, aufgewachsen, wenn der ZSC der modernen Prägung ein 3-0 abgibt? Oder ist die Expertenrolle per se für dich eine, die du versuchst, so neutral als möglich zu interpretieren?
Nein, das Blut hat mein Herz natürlich extrem geblutet, das muss ich schon sagen. Ich meine, ich habe 12 Jahre für diesen Verein gespielt. Ich war im Trainerbusiness tätig, alles, und da hast du natürlich sehr viele Erinnerungen. Und ich kenne praktisch alle Staffmitglieder, kenne ich persönlich, und das hat mir schon wehgetan, aber als Experte muss ich natürlich dort neutral bleiben. Das ist so. Und ich habe auch die ganzen Übertragungen, die ich als Experte mitmachen durfte, ich habe neutral alles angeschaut und so analysiert, wie ich das mache als Experte und nicht als Fan im Prinzip, oder? Aber schlussendlich, wo es passiert war, ich muss schon sagen, das Herz hat mir schon geblutet, weil wenn du 3-0 führst und du siehst, was alles möglich gewesen wäre, das tut weh.
Das Herz blutet sicherlich auch vielen Schweizer Eishockey-Fans, denn was vielleicht hierzulande in Österreich nicht viele mitbekommen haben, ist, dass es ein veritables Erdbeben, auch was die Eishockey-Rechte anbelangt, gegeben hat, vor nicht allzu langer Zeit in der Schweiz. Und jetzt muss man wahrscheinlich hinzufügen, es gibt Sportrechte oder der Sportrechte-Markt an sich ist entfesselt. Da gilt mittlerweile sehr häufig das Recht des Stärkeren und der schlicht und ergreifend mehr einzahlt und untergleichen. Das ist alles klar und Sportrechte wechseln die Inhaber links und rechts. Aber es gab tatsächlich in der Schweiz eine historische Zäsur, nämlich dass sich die Ligarechte eine Entität sichern konnte und das Schweizer öffentlich-rechtliche Fernsehen vorerst durch die Finger blicken wird. Etwas, das niemand für möglich gehalten hat. Und ohne das jetzt in irgendeiner Art und Weise werten zu wollen, weil der Sportrechte-Markt eben mal der ist. Aber was ist das für ein historischer Einschnitt? Was ist das auch für eine Zäsur am Schweizer Eishockey-Markt?
Ja, das ist, das tut weh, das muss ich ehrlich sagen, oder? Was vor allem, welche Liga das vor allem betrifft, das ist die Swiss League. Weil die Swiss League bekommt kein Geld vom Fernsehrecht, weil das ganze Fernsehrecht, das geht alles, dieses Geld geht in die National League. Und die Swiss League, die blutet im Moment. Und es fehlt jedem Verein in der Swiss League, wir sind 10 Mannschaften, da fehlt einfach Geld und das ist extrem schwierig. Und in welche Richtung das es dann mit der Swiss League gehen wird, das wird im November, Dezember wird es auskommen, weil so geht es nicht weiter. Da haben schon verschiedene Diskussionen haben stattgefunden. Rein für die National League ist es natürlich hervorragend. Die haben viel mehr Geld. Sie konnten die Budgets erhöhen auch. Und das hat auch wieder zu tun mit diesen 6 Ausländern, weil die Idee war ja einmal, wir gehen mit 6 Ausländern und der Ausländer Nummer 5 und 6 wird ein günstiger sein. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Also es hat sicher auch zu tun, was alles jetzt in Russland passiert und in der Ukraine, weil die Topspieler, die in der KHL waren, die wollten nicht mehr dort spielen und die sind auf den Markt gekommen. Und dass die für wenig Geld in die Schweiz kommen, das ist klar. Und wenn du heute schaust, was für Spielernamen hier in der National League spielen, das ist unglaublich. Ich denke, das wird nie mehr eine solche eine große Anzahl von Top-Spielen geben in der National League und das hat sicher zu tun, alles, was da passiert ist im Osten.
Man merkt schon, du beschäftigst dich bis ins kleinste Detail mit dem Eishockey, das aber nicht nur auf Liga- und Club-Ebene, was National League und Swiss League anbelangt, sondern eben auch auf Nationalteam-Ebene. Dort kannst du auch weiterhin gehört werden, unter anderem schon im November-Break für die Schweizer Nationalmannschaft. Grundsätzlich den Spengler Cup, logischerweise auch, der dann zwischen Weihnachten und Neujahr traditionell stattfindet und dann auch wieder bei den A-Weltmeisterschaften. Ist natürlich schön zu wissen, dass du definitiv immer bei A-Weltmeisterschaften im Einsatz sein wirst. Das ist in Österreich nicht immer ganz so der Fall, aber wie gesagt, damit hätten wir auch so ein klein wenig das Experten-Dasein erst einmal in Anführungszeichen abgehakt und damit kommen wir auch zum EHC Basel. Das ist eine der historischen Adressen im Schweizer Eishockey, ultimativer Traditionsverein, auch wenn es vor allem in den Nullerjahren Aufs und Abs gab, aber dort wird seit Mitte der 30er Jahre Eishockey gespielt und es hat dich vom EHC Lustenau zum EHC Basel verschlagen. War das, auch wenn das Angebot damals aus der dritten Schweizer Leistungsstufe kam, eines, das man allein schon ob der Historie nicht ablehnen konnte?
Ja, für mich war ganz wichtig, was der Verein effektiv will. Und sie haben mich, bevor ich schon nach Lustenau gekommen bin, haben sie mich schon gefragt. Sie haben mir das ganze Projekt haben sie mir vorgestellt. Das Ziel war eigentlich, in 3 Jahren möchte man aufsteigen. Zu diesem Zeitpunkt bin ich aber nicht verfügbar gewesen. Und ich bin dann nach Lustenau gegangen. Basel brauchte sofort einen Trainer und sie haben mich immer wieder telefoniert und gesagt, ja, hättest du Lust und so. Ich sagte, nein, ich bin unter Vertrag, aber es würde mich interessieren. Schlussendlich ist diese ganze Pandemie gekommen. Mein Vertrag ist ausgelaufen und sie sind wiedergekommen und wir haben es angeschaut und die Leute, die hinter diesem Projekt standen, ich habe denen geglaubt und ich habe ja gesehen, was sie vorher diese 2 Jahre auch gemacht haben und es hat nur eines gegeben. Der NEHC Basel, oder der EHC Basel muss in diesem 3. Jahr aufsteigen. Und wir haben dann eine Mannschaft zusammengestellt. Es war nicht einfach, das muss ich schon sagen, weil viele Spieler, die in der Swiss League gespielt haben, die haben gesagt, ja nein, ich will nicht in die MySports League gehen, eine Liga tiefer, das ist nicht das Niveau. Und ich habe ihnen gesagt, ihr seid überrascht, diese Liga ist gut. Und es ist nicht so einfach aufzusteigen. Und das ist auch mal etwas Schönes in einer Karriere. Und dann konnten wir den einen oder anderen Spieler konnten wir so überzeugen und schlussendlich haben wir dieses Ziel erreicht. Und ich kann nur sagen, es war nicht einfach, weil alle Mannschaften wollten den EHC Basel schlagen, weil wir auch offiziell ganz klar dieses Ziel herausgegeben haben. Es gibt nur eines, wir wollen diesen Aufstieg. Also der Druck war extrem, nicht nur auf den Spieler, natürlich auch auf mich, oder? Und wir haben da meiner Meinung nach etwas Unglaubliches erreicht. Denn wir waren eigentlich nach dem Halbfinalsieg gegen Martini sind wir schon aufgestiegen. Und unser Ziel war ja der Aufstieg und trotzdem wollten wir den Titel holen. Im Final sind wir dann 2-0 hinten gewesen gegen Huttwil. Alle haben geglaubt, ja, sie sind aufgestiegen und jetzt ist die Sache gelaufen. Aber es war eigentlich das andere passiert. Wir sind aufgestiegen. Wir haben ein großes Fest gemacht, aber diese ganze Spannung war weg und wir waren nicht zufrieden. Aber wir haben 2 Spiele gebraucht, eigentlich uns wieder zu finden, dass wir diese Aggressivität, diese Emotionen, was es braucht, um ein Finalspiel zu gewinnen, dass wir das wieder zurückbekommen. Und dieses Spiel Nummer 3 war extrem wichtig. Wenn hätten wir verloren, wäre alles fertig gewesen und wir haben dieses 3. Spiel gewonnen. Und dann ist alles zurückgekommen, unsere Stärken. Der Wille war schon immer hier, aber es hat was gefehlt. Und nach diesem 3. Spiel haben wir das wieder gehabt. Und ich meine, was wir dann im Spiel Nummer 5 zu Hause vor 3.500 Zuschauern erlebt haben, rund 1 Minute vor Schluss schießen wir das 4-3. Es wäre gewesen, wie wenn 10.000 Leute in der Halle gewesen wären, oder? Und das sind Feelings, das sind Momente, die du als Spieler oder wie auch als Trainer, das kannst du nicht beschreiben, du musst es erlebt haben. Und da freue ich mich für die Spieler, die alle mitgemacht haben, die gesagt haben, hey, ich gehe jetzt eine Liga tiefer, ich will das erleben, weil, noch einmal, es gibt Spieler, die spielen das ganze Leben lang Eishockey, die gewinnen nie einen Titel oder die steigen nie auf. Und das ist etwas Unglaubliches, ob das jetzt in der MySport, in der Swiss League oder in der National League, das spielt keine Rolle. Es ist ein Titel und für das hast du 1 Jahr lang gearbeitet. Und ich bin unglaublich stolz auf die Spieler, auf den Staff und natürlich auch auf den Vorstand, dass sie uns diese Möglichkeiten auch gegeben haben.
Und ich möchte mit dir tatsächlich auch noch en Detail über Aufstieg und das Prozedere dann zwischen diesen beiden Ligen hin und her wechseln zu müssen oder eben aufzusteigen und die Herausforderungen, die das mit sich bringt, mit dir sprechen. Möchte aber vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer den EHC Basel auch historisch ein klein wenig abstecken. Ich habe schon erwähnt, in den Nullerjahren durchaus erfolgreiches Programm, bevor dann Querelen auch eingesetzt hatten. Und hab's mir erlaubt, an dieser Stelle auch einen sehr guten Bekannten deinerseits mal ein klein wenig zum EHC Basel zu befragen, der damals aus erster Hand mitbekommen hat, wie es denn war, diese Mannschaft auch von der damals NLB in die NLA zu führen, der damalige Sportchef Uli Schwarz. Der hat mir einen kleinen historischen Abriss zum EHC Basel zukommen lassen. Sicherlich hochinteressant für all diejenigen, die diesen Club jetzt nicht ganz so gut kennen. Da möchte ich ganz gern mit dir reinhören und dann auch mal ein klein wenig darüber diskutieren. Uli Schwarz über den EHC Basel.
Es liegen in der Tat bewegte Jahre hinter dem EHC Basel. Ich meine, zu Beginn des Jahrtausends ist man 04-05 mit einer sehr, sehr überzeugenden Saison in die NLA aufgestiegen, hat gute Transfers machen können und dann gleich den 6. Platz belegt in der ersten NLA-Saison, was bislang praktisch noch nie einem Aufsteiger so gelingen konnte. Grund war, wir hatten damals eine niegelnagelneue Arena, hochmodern für die damalige Zeit. Und der zweite Grund lag darin, dass wir einen Investoren an unserer Seite hatten, der uns finanzielle Sicherheit und Planungssicherheit geben konnte. Sein Ziel war, professionelles Eishockey in Basel aufzubauen, der Gesellschaft etwas zurückzugeben und ein neues Angebot zu schaffen in der Basler Eventsphäre, sagen wir das mal so. Es gelang uns aber damals leider nie, die totale Begeisterung zu entfachen. Eigenartigerweise hatten wir in Spielen gegen Bern, Lugano, Davos, wo die Besten von den Besten damals in der St. Jakob Arena auftauchten, hatten wir Full House, das war kein Problem. Aber spielten wir dann vielleicht gegen Ambri oder gegen Langnau, wo es für uns sportlich eigentlich um viel mehr ging, dann waren plötzlich keine 2000 Zuschauer mehr da. Ein anderes Beispiel, wir stiegen auf 0405, hatten in den entscheidenden Aufstiegsspielen Full House, Riesenbegeisterung, sind aufgestiegen. Und wenn man dann den Saisonauftakt betrachtete, dann hatten wir 1200 Saisonkarten verkauft, 1800 Zuschauer im Stadion. Und das zeigt ein wenig die Cherry-Picking-Mentalität, die damals in Basel geherrscht hat. Es ist sehr, sehr schwierig, eine Stammkundschaft aufzubauen. Und ich glaube, genau das ist dann später passiert, nachdem man 2008 und dem Rückzug des Investoren, notabene, wieder abgestiegen ist, hat man das in der Nationalliga B ein zweites Mal versucht. Aber der Zuspruch war sehr, sehr bescheiden. Und der Nachfolger des Investors, der hat dann einfach irgendwann mal gesagt, ja, das geht so nicht auf. Wir kommen auf keinen grünen Zweig. Und dann ist der HC Basel in den Konkurs gegangen. Und seither pflegt man wirklich mit riesigem Aufwand die Marke HC Basel wieder neu. Man ist jetzt nach längerer Zeit aufgestiegen in die Nationalliga B oder wie sie heute heißt, in die Swiss League. Das war höchste Zeit und man nimmt nun einen neuen Anlauf und ich bin gespannt, wie dieser nächste Versuch in Basel wie sich der anlassen wird, ob die Zuschauer wirklich nachhaltig dieses Produkt wollen und es insofern auch zeigen, dass sie eben regelmäßig an den Spielen erscheinen und ihre Saisonkarten lösen, denn das ist letztlich die Bedingung, dass es funktionieren kann.
Wie immer hochspannende Ausführungen von Uli Schwarz, dem damaligen Sportchef Mitte der Nullerjahre beim alten EHC Basel, hat auch diese Cherry-Picking-Mentalität angesprochen, die es offenbar in Basel gibt. Die gibt es auch an anderen Eishockey-Standorten und nicht nur in der Schweiz. Auch in Österreich freut man sich natürlich eher über die ganz großen Gegner als vielleicht über die in Anführungszeichen kleinen oder die sportlich auf Augenhöhe sind. Aber versuchen wir es mal runterzubrechen. Wie wichtig ist Profi-Eishockey am Standort Basel? Wie wichtig ist es, eine Profi-Eishockey-Mannschaft dort zu haben?
Ich glaube, es ist extrem wichtig. Ich möchte nur an Stelle etwas zu diesem ganzen Interview von Uli sagen. Er hat es zweimal jetzt gesagt, es ist ein Investor jedes Mal hier gewesen. Jetzt ist es anders. Das Ganze ist breit abgestützt. Also es bedeutet, wenn einmal einer, der Geldgeber, aussteigen würde, der Verein geht nicht Konkurs. Ich glaube, das war das ganz große Problem. Die Zuschauer, die kommen schon, aber du musst attraktives Eishockey spielen, du musst Unterhaltung bieten. Und ich glaube, das ist etwas, das an mir liegt und an meiner Mannschaft auch. Was sicher ist von dieser Zeit her, was fehlt, ist diese Fanbasis hier in Basel. Wir haben sehr viele Leute, die Saisonkarten gekauft haben, aber es sind alles ältere Leute. Von Anne dazumal, wo der EHC Basel, also dazumal Basel Sharks, in der Nationale Wa gespielt hat. Und dort ist der Verein dran, etwas aufzubauen. In der Fanbasis, das fehlt einfach. Und dann hast du nachher diese Gruppe, da jedes Mal pro Spiel hast du dann vielleicht diese 1500 oder 1800 Zuschauer. Und wenn du dann noch attraktives Eishockey spielst, hast du dann plötzlich 2000, 2200. Aber wir dürfen nicht hier in Basel am Anfang mit der großen Kelle anrühren. Wir sind der Aufsteiger. Wir wissen, woher das wir kommen. Wir wissen, wo wir hinwollen. Aber wenn du jetzt kommst nach draußen und sagst, ja, wir sind der EHC Basel, wir sind aufgestiegen, wir wollen irgendwie Vierter werden, das wäre völlig utopisch. Also du musst ganz langsam diese Schritte machen, jedes Jahr ein bisschen besser werden. Und das wollen die Basler Fans auch, dann kommen sie. Und ich glaube, das war das große Problem. Man hat, wo jetzt gesagt, im ersten Jahr ist man dort Sechster geworden, es war alles super. Ja, und danach plötzlich steigt man ab, weil der Investor ausgestiegen ist. Man hat es wieder probiert und genau dasselbe wieder. Also diese Basis hat gefehlt. Und diese Leute, die jetzt am Ruder sind, die haben ganz andere Sachen, die haben andere Philosophien, wie sie diesen EHC Basel nach vorne bringen wollen. Und ich persönlich glaube, das ist der richtige Weg. Du musst Leute haben, das ist klar, die hinter diesem ganzen Projekt stehen. Aber es darf nicht von einer Person abhängig sein, wie es zu dieser Zeit, wo Ueli dort war, was er erzählt hat, wo andere Macht waren.
Wäre es für dich in Frage gekommen, und dieses Modell, dass man letztlich von einer Investorengruppe, einem Investor, einer Einzelperson auch abhängig ist, das gibt es ja nicht nur in der Swiss League, sondern eben auch in der National League und wird auch immer wieder durchaus kritisch beäugt. Wäre es für dich in Frage gekommen, zum EHC Basel zu gehen, wenn das von einer Einzelperson abhängig gewesen wäre, oder war diese Struktur oder dieses breite Fundament für dich eine der, ich nenne es jetzt mal, Grundbedingungen?
Nein, also sie haben mir das ganz klar, dieses Projekt haben sie mir ganz klar gezeigt. Es ist was anderes, wenn du einen Investor hast und der garantiert dir über die nächsten 6, 7 Jahre, er garantiert dir diese Summe, die du hast. Und dann können die Leute, der Forscher, der Verwaltungsrat, kann um diesen Investor neue Investoren suchen auch. Aber dann weißt du, über die nächsten 7 Jahre ist dieses Geld garantiert. Dann ist es kein Problem. Dann hätte ich sicher auch mitgemacht. Aber ich persönlich finde, in der Swiss League, du kannst nicht von einer Person abhängig sein. Das geht nicht, weil man hat es gesehen, was passiert ist mit dem EHC Basel. Und der EHC Basel kann froh sein. Sie haben ja diese Fusion gemacht dazu mal mit dem EHC Basel Kleiningen, sonst hätten sie in der 4. Liga beginnen müssen. So konnten sie in der 1. beginnen und mussten nicht ganz unten anfangen. Das darf man nicht vergessen, sonst wäre der EHC Basel heute nicht in der Swiss League. Unmöglich, unmöglich. Also auch dort hat man Synergien gesucht und zum Glück ist dieser EHC Basel Kleiningen hat in der 1. Liga gespielt und diese Fusion ist zustande gekommen. Und das war sicher ein großes Glück. Und auch diese Leute, die jetzt dabei sind, die haben auch eine Vision. Die haben diese Vision gehabt, vorher mal aufsteigen in die Swiss League. Das hat man jetzt erreicht. Und sie haben eine weitere Vision. Man ist klar, in Basel, du kannst nicht stehen bleiben. Du musst besser werden jedes Jahr. Aber Schritt für Schritt und nicht denken, du gehst drei Treppen nach oben. Du gehst eine Treppe nach dem anderen. Und so kannst du in Basel etwas aufbauen. Und sie wissen das. Und so ist eigentlich auch das Ganze aufgebaut.
Wie sieht diese Vision aus, wenn du das jetzt konkretisieren müsstest? Also ich glaube, im Eishockey habe ich schon so häufig von 5-Jahresplänen gehört und am Ende dieser 5-Jahresperiode bist du bei dem einen oder anderen Verein und sprich jetzt vor allem von österreichischen Teams genau an derselben Stelle gestanden wie ursprünglich mal dort, wo der Ausgangspunkt gesetzt worden ist. Aber was ist das für eine Vision beim EHC Basel und wie wird da auch Erfolg dann bemessen?
Ja, also eines ist klar, das erste Jahr jetzt, also dieses Jahr, unser Ziel ist eigentlich, so lange wie möglich um diesen Playoff-Strich zu spielen. Und wenn wir nach 45 Runden diesen Playoff-Platz haben, dieser 8. Platz, dann haben wir eine unglaubliche Saison hinter uns. Wenn es weiter nach vorne wäre, 7., 6., das wäre ja unglaublich. Aber dann muss eigentlich diesem Jahr, muss der nächste Schritt kommen. Man muss klar diese Playoffs erreichen können. Das bedeutet, zwischen Rang 6 und 8 muss man sicher sein und dann das dritte Jahr wieder weiter nach vorne und das Optimale, also man hat über das gesprochen, wäre, wenn man im 5. Jahr unter den Top 3 wäre.
Würde man dann auch, und das ist jetzt Kaffeesudlesen auf hohem Niveau, einen tatsächlich auch sportlichen Aufstiegsanspruch stellen? Das ist ja nämlich per se nicht automatisch so, dass der Swiss League-Sieger dann auch tatsächlich aufsteigt. Vor ein paar Jahren ist der SC Langenthal auch Meister in der Swiss League geworden und hat sich dann aber gegen einen sportlichen Aufstieg entschieden, weil auch infrastrukturell und organisatorisch zu viele Dinge hätten zu drastisch verändert werden müssen, man das in der Kürze der Zeit auch nicht hätte vollbringen können. Ist es ein langfristiges Ziel? Und ich weiß, gerade als Trainer lebt man natürlich erstmal kurz und dann möglicherweise auch mittelfristig, aber ist es zumindest der Traum National League für den EHC Basel?
Also wenn man die Landkarte anschaut und wenn man die großen Städte sieht, die alle in der National League spielen, es gibt ja nur Ambri und Langnau, das sind die kleinen Vereine, und sonst spielen eigentlich alle in großen Städten, gehört der EHC Basel in die National League. Das hat ja nichts zu tun, ob ich jetzt hier in Basel Trainer bin oder nicht. Einfach, eigentlich wäre das der Standard, wäre perfekt. Die Eishalle ist hier, die Infrastruktur, alles ist hier. Aber man darf eines nicht vergessen, die Schere ist unglaublich groß finanziell. Wenn du ein National League Verein hast oder einem Swiss League Verein bist, da geht's zum Teil um 10 Millionen Unterschied. Also brauchst du zuerst einmal dieses Geld. Und die Frage ist, was ist in 5, 6 Jahren? Gibt's überhaupt noch 14 Teams in der National League? Wie sieht die Swiss League aus? Wir haben im Moment 10 Teams. Das ist extrem wenig. Wir sind die einzige Liga, zweithöchste Liga, die weniger Mannschaften hat als die höchste Liga. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut für die jungen Spieler. Also eigentlich sollte es umgekehrt sein. Wir sollten eigentlich 14 Mannschaften haben und vielleicht die National League sollte 12 haben. Aber wir werden sehen, was geht, weil die National League ist selbstständig. Sie kann selber entscheiden, was sie macht. Und die Swiss League hat im Moment unglaubliche finanzielle Probleme. Sie hat das vorher angesprochen, weil wir keinen Fernsehvertrag haben. Es kommt kein Geld. Und wir werden im November, Anfang Dezember werden wir sehen, in welche Richtung das es geht. Es hat auch schon mal geheißen, es könnte sein, dass ausländische Mannschaften in die Swiss League kommen, damit man genügend Mannschaften hat. Sicher nicht so einfach, weil es gibt Statuten. Und diese Statuten kann man nicht einfach brechen. Da muss man Anträge, muss man stellen. Aber ich weiß, dass solche Überlegungen dieses Jahr schon stattgefunden haben. Und ja, wir werden sehen, wo es hinführt. Aber noch einmal, Basel rein vom Standpunkt her wäre Basel optimal für ein Team in der National League zu haben.
Und sollte es tatsächlich zu so einer, nennen Sie es mal, multinationalen Meisterschaft auch in der Swiss League kommen, dann können sich die Verantwortlichen von Swiss Eishockey auch gerne an die hiesigen Eishockey League Verantwortlichen wenden, die das mit der Eishockey League und der Eishockey League schon seit ein paar Jahren, eigentlich sogar seit eineinhalb Jahrzehnten auch vorexerzieren, wie das gehen kann, über viele Länder eine Meisterschaft auch zu organisieren. Weil du aber vorher auch angesprochen hast, das Publikum, dass es in Basel zu begeistern gilt, auch mit gutem Eishockey, auch die Saisonkarteninhaber und Inhaberinnen, die zurückgekommen sind, wo sich mehrheitlich die, ich nenne es jetzt mal, alten Haudegen dann auch zurückgemeldet haben und dem EHC Basel eine neue, alte Chance eingeräumt haben. Wie sieht die Strategie aus, auch junges Publikum zu akquirieren? Ihr kennt mich. Dann bis zu einem gewissen Grad auch wieder oder auch das österreichische Eishockey, wenn man auf die Ränge blickt, dann muss man wahrscheinlich attestieren, dann ist Eishockey ein Sport für ein altes Publikum. Das kommt, weil man eben schon immer zum Eishockey gegangen ist. Und natürlich ist die umkämpfteste aller Zielgruppen die der 15- bis 29-Jährigen. Das sind die, die ins Erwerbsalter dann quasi eintreten, die dann, auf deren Geld du es natürlich auch entsprechend abgesehen hast, wie versucht man gerade beim EHC Basel so eine Kundschaft zu akquirieren und dann auch zu halten?
Ja, ich glaube, ganz wichtig sind die Social Medias. Alles, was auf Instagram, Facebook und TikTok und wie das alles heißt, man muss einfach dort, muss man extrem viel arbeiten. Man muss über den EHC Basel unglaublich viel berichten, damit die jungen Leute das sehen. Wir sind dran beim EHC Basel. Wir haben dort sicher noch ein großes Potenzial, weil es gibt ja nicht nur das im Verein. Der ganze Verein muss sich auch noch organisieren, weil die Swiss League ist etwas ganz anderes weder bei der MySports League. Das darf man nicht vergessen. Und man hat vorher hat man zwei Leute auf dem Büro gehabt. Jetzt sind es drei. Es ist eigentlich zu wenig, weil es gibt so viel zu tun. Aber sicher um dieses junge Publikum anzusprechen, um auch zu begeistern, muss man viel, viel auf diesen Social-Media-Kanälen präsentieren. Und dann bin ich überzeugt, dass auch die jungen Leute nachher kommen und dann sagen, oh, da geht etwas beim EHC Basel. Und wenn wir natürlich dann ab und zu noch ein Spiel gewinnen und es wird positiv geschrieben in den Zeitungen alles auch und das kann man auch auf diesen Kanälen dann publizieren, glaube ich schon, dass wir da sehr, sehr viel machen könnten.
Jetzt sind so organisatorische Herausforderungen natürlich auch die schiere Größe des Teams im Hintergrund, wo es wichtig wird, dass das auch entsprechend zu handeln, wenn es von der dritten Leistungsstufe in die zweite geht. Aber sportlich ist es natürlich auch spannend. Und gerade du als Trainer, der diesen Meisterstamm dann auch geformt hat, wie sieht da bei dir persönlich oder wie sah da der Übergang aus von MySports League in die Swiss League? Macht man da mit Meisterschaftsende gleich mal Kringel um Spieler, die auch in den Swiss League-Planungen eine Rolle spielen sollen? Oder ist das ein Prozess, der später einsetzt?
Nein, also ich muss sagen, wir haben im MySports League haben wir eigentlich so trainiert, wie wenn wir ein Swiss League Team wären. Der einzige Unterschied ist, sie haben gearbeitet. Also wir konnten eigentlich nur am Abend trainieren. Aber der Umfang mit Off-Ice, alles, was sie gemacht haben, ist eigentlich Swiss League Niveau gewesen. Und jetzt, dieses Jahr, jetzt wo wir aufgestiegen sind, jetzt trainieren wir am Morgen. Und sie haben am Nachmittag ganze Zeit für die Erholung. Das ist der ganz große Vorteil. Also die Mannschaft hat sich eigentlich, wir haben sie eigentlich schon vorbereitet, wenn wir dieses Ziel erreichen, was wir nächstes Jahr haben. Und das war eigentlich der ganz große Clou, den wir gemacht haben. Und das andere war auch von unserer Mannschaft, vom letzten Jahr haben 70% der Spieler haben einen Vertrag gehabt. Wenn wir aufsteigen in die Swiss League, haben sie einen Vertrag. Also haben wir nicht allzu viele Spieler gebraucht. Wir haben gewusst, zwei Ausländer brauchen wir. Die sollten, wenn möglich, gut sein, weil in der Swiss League, wenn du keine guten Ausländer hast, wird es extrem schwierig. Plus die Schweizer, die wir holen, die müssen die Mannschaft verstärken. Und da haben wir meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Händchen gehabt, weil alle Spieler, die wir geholt haben, haben eigentlich die Erwartungen erfüllt. Und auch für diese Spieler, die letztes Jahr dabei waren, das ist natürlich eine Krönung, weil einige haben noch nie Swiss League gespielt. Und das war ihr großer Traum. Und sie haben das mit dem Aufstieg, haben sie das erreicht und sie sollen jetzt auch diese Belohnung haben. Und darum habe ich vorher auch gesagt, dass erst im ersten Jahr, das Ziel kann nicht sein, irgendwie Fünfter, Sechster zu werden, sondern du musst mit diesem Team, das wir haben, probieren, so lange wie möglich dabei zu sein. Und wenn wir diese Playoffs erreichen, haben wir etwas Unglaubliches erreicht, weil 70% noch einmal der Mannschaft, wir haben letztes Jahr MySports League gespielt. Und das Niveau, das ist schon etwas anderes. Rein vom Rhythmus her, vom Tempo, von der Intensität. Und du hast auch 45 Spiele, nicht wie letztes Jahr in der MySports League nur 32. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und darum bin ich recht zufrieden, was wir bis jetzt in diesen ersten 8 Runden gezeigt haben.
Gerade vor diesem Hintergrund würde es mich ja auch interessieren, nach welchen Motiven du versucht hast, die Mannschaft dann auch zu verstärken. Sie ist punktuell verstärkt worden. Wenn man auf den Kader blickt, dann muss man die nordamerikanischen Cracks tatsächlich mit der Lupe suchen. Das ist mit Brad Sapinski eben nur einer. Mit Jakob Stuckel gibt es einen Crack, der letztes Jahr noch in der Eishockey League beim HC Pustertal sehr erfolgreich unterwegs war. Nach welchen Kriterien hast du versucht, mit diesen minimalen Veränderungen personeller Natur den Kader trotzdem noch kompetitiver zu machen?
Ja, also bei den Ausländern haben wir natürlich ganz klar geschaut, wir suchen einen Goalgetter, wir suchen einen schnellen Stürmer. Und Stuckel habe ich schon gesehen, wo er in Feldkirch gespielt hat, ganz kurz. Dann ist er nach Pustertal gegangen. Ich habe mit ihm telefoniert und habe ihm die Situation hier in Basel erklärt, was wir aufbauen wollen, wo wir hin wollen auch. Und vor allem, wenn er in die Schweiz kommt und unglaublich gut spielt, ist die Möglichkeit, sich zu empfehlen für die National League 10-mal höher, als wenn er in Pustertal spielt. Und bei Supinski, ich habe ihn in Schweden gesehen. Ich habe einen Spielmacher gesucht, einen Rechtshändler. Ich habe x Videos von ihm geschaut. Ich habe durch meine Kontakte in Schweden alles über ihn herausgefunden. Wie ist er charakterlich? Wie ist er in der Garderobe? Alle diese Sachen. Und dann habe ich gesagt, das ist dieser Spielertyp, den wir suchen. Gleichzeitig habe ich natürlich auch mit ihm telefoniert und x Gespräche geführt. Und aus diesen Gesprächen habe ich gemerkt, wow, genau, das ist er. Das ist der Spieler, der uns besser macht. Mit Stuckel zusammen haben wir, glaube ich, ein Tandem gefunden, das wirklich hervorragend harmoniert und die in unserer Liga sicher zu den besseren Ausländern gehören. Das war das eine. Und das andere war natürlich die Schweizer Spieler. Wir haben einen Goalgetter gesucht auch. Wir haben Devin Müller haben wir gefunden. Ich habe ihn in Schottfo gehabt schon. Er hat die letzten 2 Jahre hat er ein bisschen Pech gehabt. Hat eine unglaubliche Vorbereitung gespielt und Pech. Er hat wirklich unglaubliches Pech, er hat sich verletzt und fällt jetzt 3 Monate aus. Aber es war eigentlich so ein Keyplayer gewesen, oder? Das eine Pech, das andere Glück. An seine Position ist jetzt ein anderer Schweizer gekommen, ein Junger, und macht eine hervorragende Arbeit dort, oder? Das ist halt so. Aber das ist eigentlich ein bisschen, was wir gesucht haben. Die Spieler, die kommen, genau, was brauchen wir? Brauchen wir einen Spielmacher? Dann suchen wir einen Spielmacher. Und ich will nicht 2 Spielmacher haben, wenn ich nur einen brauche. Also so haben wir die Mannschaft eigentlich ergänzt und probiert zu verstärken.
Und wenn man jetzt die nackten Zahlen mit dem Saisonstart auch versucht, ein klein wenig zu interpretieren, dann kann man durchaus schließen, dass der EHC Basel in der Swiss League auch angekommen ist. 3 Spiele oder 3 Siege stehen nach 8 absolvierten Partien zu Buche. Man rangiert über diesen ominösen Playoff-Strich. Aktuell auf Platz 7, das kann sich bis zur Ausstrahlung dieses Gesprächs dann auch noch ein klein wenig nach unten oder nach oben ändern. Aber gab es so einen Moment, wo du dir selber gedacht hast, okay, wir sind jetzt mit unserem Team in der Swiss League angekommen?
Ja, ich muss ehrlich sagen, das war relativ schnell. Wir haben ja in den ersten 4 Spielen gegen die Top-Mannschaften gespielt vom letzten Jahr. Wir haben gegen alle gut mitgehalten. Gegen eine Mannschaft haben wir sogar dann gewonnen. Und dann ist Olten gekommen, wo dieser Überflieger ist in unserer Liga. Die wollen aufsteigen. Die haben eigentlich ein Team zusammen, die letztes Jahr alle National League gespielt haben, alle Spieler. Und wir haben 4-1 verloren. Wir waren sehr nahe dran. Und das siehst du, was du mit vielleicht weniger Talent, aber mit Kampf, Willen und mit Disziplin erreichen kannst. Und in jedem Spiel, eines, das wir bis jetzt gespielt haben, haben wir bis auf Olten, Olten war schlussendlich trotzdem besser, hätten wir Punkte holen können. Und das ist vielleicht auch dann ein bisschen die Unerfahrenheit. Weil hätten wir ein bisschen mehr Erfahrung im Team auch, bin ich überzeugt, hätten wir bei einem einen oder anderen Spiel, hätten wir auch Punkte holen können. Aber wir wissen auch, wir müssen jedem Spiel, müssen wir an unser Limit gehen, sonst holen wir keine Punkte, weil diese Liga ist sehr, sehr gut, auch wenn du die Rangliste anschaust und du siehst, die Gino Rockets sind im Moment abgeschlagen mit 0 Punkten. Aber bei dieser Mannschaft, du weißt nie, was kommt, weil du hast Spieler aus Lugano, die kommen können, aus Ambri, aus Davos, plötzlich spielen sie mit einem Ausländer, plötzlich spielen sie mit 2 und das sind dann Ausländer, die in der National League spielen. Also das ist nicht irgendetwas. Und das ist die ganz große Gefahr, wenn du gegen diese Rocket spielst.
Nachdem du jetzt in der Swiss League angekommen bist, nachdem du die National League extrem intensiv verfolgst, logischerweise, nachdem du Cracks aus der Eishockey League rekrutierst, nachdem du in Österreichs höchster Spielklasse gecoacht hast, nachdem du in Österreichs zweithöchster Spielklasse mit dem ERC Lustenau trainiert hast. Wo sind so die Ligen im Vergleich, im Unterschied? Weil immer wieder gefragt wird, könnte ein Swiss League Team theoretisch in der Eishockey League mitspielen oder könnte so das eine oder andere Team aus der Alps Hockey League, vielleicht auch im Swiss League Team an einem guten Tag Probleme bereiten? Wie sind so die Levels? Wie ordnest du das ein für Zuseherinnen und Zuseher, die sich immer wieder die Frage stellen, wo die Niveaus in etwa zu verorten sind?
Also man darf eines nicht vergessen. Wenn du Salzburg anschaust, zum Beispiel, die können ohne weiteres in der National League spielen. Das ist kein Problem. Aber ich sage ja zum Beispiel, wenn ich den EHC Olten anschaue dieses Jahr und wenn ich die Eishockey League anschaue, da bin ich überzeugt, dass der EHC Olten in der Eishockey League spielen kann. Sicher nicht top, das ist klar, aber gegen Mannschaften von unten, wenn ich jetzt zum Beispiel die Rangliste anschaue, ich sehe, dass Pustertal so große Probleme hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie gegen Pustertal und vielleicht auch gegen die Pioneers, die ja neu gegründet worden sind, gegen diese Mannschaften könnten sie sicher mithalten. Von der Swiss League zu der Alps League, wenn ich das schaue, der ganz große Unterschied, das ist das Läuferische. Und bei uns in der Swiss League oder allgemein im Schweizer Eishockey ist das Läuferisch unglaublich hoch. Alle Mannschaften sind läuferisch unglaublich stark, haben 4 sehr gute Linien. Und wenn ich in der Alps League schaue, wo ich gecoacht habe auch, und ich schaue jetzt auch ab und zu Alps League Spiele, der große Unterschied ist einfach dann die 3., 4. Linie. Da hast du einfach Probleme. Und wenn ich auch die Italiener schaue, die haben meistens haben sie 2,5 gute Linien. Mit 3 Linien können sie spielen, aber wenn du mit 3 Linien in der Swiss League spielen willst, das geht nicht, weil die Intensität ist so hoch. Das ist der ganz große Unterschied eigentlich zwischen der Swiss League und der Alps League. Aber auch, noch einmal, wenn ich Jesenice anschaue in der Alps League, also die haben dann keine Probleme in der Swiss League zu spielen. Ob sie dann ganz oben mitspielen, das ist eine Frage. Aber so, ich bin sicher, zwischen Rang 3, 4 und 5 kein Problem, weil das ist auch eine sehr, sehr gute Mannschaft.
Eine abschließende Frage, und das schließt sich dann auch der Kreis zum Gespräch mit Patrick Obrist. Die Kolleginnen und Kollegen von Unibet haben den HC Ajoie als größten Favoriten in Anführungszeichen auf einen Abstieg ausgewiesen. Da stellt sich dann natürlich auch die Frage, wer hochkommen kann. Wenn man sich jetzt die bisherige Saison des EHC Olten ansieht, mit 7 Siegen aus 8 Spielen, da gab es am vergangenen Spieltag gegen Chotfond die erste Niederlage in der laufenden Saison. Wenn man weiß, dass Olten die Zentralschweizer schon seit langem auch Aufstiegsgedanken hegen und pflegen, ist das der ganz große Favorit auf den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg?
Ja, ganz klar. Also das ist diese Mannschaft, ist der Überflieger unserer Liga, die haben alles und sie werden sich ganz klar auch noch verstärken, wenn es dann um die Wurst geht, wie wir sagen bei uns. Und ich bin nicht so überzeugt, ob Ajoie diese Mannschaft ist, die dann um diese Playouts mit gegen Olten spielen wird, sondern ich glaube eher, wenn ich alles anschaue bis jetzt, dass Langnau unglaublich aufpassen muss, weil sie haben große Probleme im Moment. Sie haben keinen guten Saisonstart hinter sich. Sie haben auch die Vorbereitung, haben sie nicht gut, keine guten Resultate gemacht. Und wenn du so viele Spiele verlierst und dann musst du gewinnen und du spielst gegen eine Mannschaft, die immer gewinnt, die diesen Flow hat, dann wird es extrem schwierig. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn Langnau nicht noch etwas macht bezüglich Transfers, sie sind ja jetzt dran, sie haben 2, 3 Tryout-Spieler haben sie im Kader und sie wollen sie verstärken. Und sie müssen das auch, weil die Tiefe fehlt ihnen. Sie haben unglaublich gute Ausländer, aber mit den Ausländern allein ist es dann nicht gemacht. Du brauchst eben auch noch Schweizer und dort fehlt mir ein bisschen dieses Mittelmaß vom Alter her. Sie haben gute junge Spieler, aber die haben die Erfahrung fehlt ein wenig. Und wenn du dann nur Junge hast und Top-Ausländer, das geht nicht, weil die National League ist extrem gut, extrem gut.
Kommt auf jeden Fall noch viel Arbeit zu auf Thierry Patalini, auch den ehemaligen U20-Headcoach des Schweizer Nationalteams. Also wenn jemand weiß, wie es geht, Junge zu akquirieren, dann vermutlich eher. Man merkt schon, ausgewiesene Experte auf allen Eishockey-Levels bis hin in die Alps Hockey League hinunter. Ist mir immer wieder eine große Freude, mit dir über Eishockey plaudern zu dürfen. Du darfst davon ausgehen, dass hierzulande viele, viele Daumen für den EHC Basel gedrückt werden, dass es sportlich dorthin geht, wo dieser Traditionsstandort auch hingehört. Dir alles Gute für die Trainertätigkeit. Man kann dich hören und sehen, wenn du als SRF-Experte das Schweizer Nationalteam begleitest und eben auch beim Spengler Cup. Sag vielen lieben Dank, dass du so lange, so ausführlich wie Unibet Hockey Clock Zeit genommen hast.
Vielen Dank, Martin, das habe ich sehr gerne gemacht.
Unibet. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Unibet Hockey.